Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Diesmal wieder vollständig angetreten. Berlin ist da. Hallo Ann-Marie. Nee, Berlin ist doch nicht da.
Berlin hier ist Berlin, hallo. Ich musste das Dauersenden einstellen, kurz.
Dann der Erik. Hallo Erik.
Ja, Grüße von der Wild Island.
Und jetzt müsst ihr mal genau hinhören, ob Alex etwas älter klingt. Hallo Alex.
Hallo.
Nö, klingt genau wie immer.
Und wo ist denn der Einspieler, Alex?
Meine Wenigkeit, Daniel.
Einspieler?
Der Einspieler, die Karte.
Ach so, ah, das war zu spontan jetzt. Werden die Hörer nie wissen. Das wird die Annemarie und die Hörer nie wissen, was wir jetzt gemeint haben. Naja, Pech.
Wir haben wieder drei Serien rausgesucht, wobei diesmal zwei direkt durch die Hörer ausgesucht wurden, beziehungsweise vorgeschlagen wurden. Und eine, wir haben das Thema, wir greifen noch einmal an. Wie heißt das eigentlich bei den Serien? Heißt das eigentlich auch Anthologie, Ann-Marie? Nee, wie nennt man
ja.
das dann? Doch. Also.
Ja.
Nochmal das fünfte Jahr oder die fünfte Season von American Horror Story neu aufgegriffen. Eine neue Geschichte, ein neues Grusel-Dings-Bums. Wir haben Staffel 5 uns nochmal angeschaut, zumindest den Piloten. Und die nächste Serie wäre You, Me and the Apocalypse. Auch eine Empfehlung, eine britisch-amerikanische Koproduktion, wobei ich erst dachte, es wäre eine rein britische Serie. War etwas überrascht. Und dann etwas aus deutschem Lande, Weinberg. Und wenn man sich die Schauspieler dann genau anhört, würde man fast sagen, aus dem deutschen östlichen Lande. Denn viele, die dort mitspielen, kommen aus dem Osten. Aber ist ja auch nicht schlecht. Und wir werden uns die Serien, wie gesagt, eingehend nochmal anschauen und besprechen. So, dann Ann-Marie ist da. Beim letzten Mal fiel ja der Newsblog relativ kurz aus. Kurz bist gar nicht vorhanden. Internationale News, du hast zumindest ein paar News.
Genau, und zwar, ich glaube, die News ist schon ein bisschen älter. Zumindest geisterte sie schon vor einigen Wochen auf meine Timeline. Gilmore Girls, die fantastische Comedy-Dramedy-Familienserie, die ich ja sehr, sehr liebe, ist vor 8 Jahren zu Ende gegangen, nach 7 Staffeln. Und plötzlich kommt das Gerücht auf, oh, jetzt ist es wohl schon mehr als ein Gerücht, dass Netflix die Serie, Reboot ist es ja nicht, fortführen wird. Ja, wiederbelebt, genau. Mit 94-minütigen Folgen, also so weit, so konkret ist es wohl schon. Also die News ist schon 6-7 Wochen alt, aber ich habe noch keine Freigabe oder irgendwas von Netflix gelesen. Also ich traue dem Frieden noch nicht so ganz. Die Serie stammt ja eigentlich von Amy Sherman-Palladino. Die ist ja in der 6. Staffel schon bei der Produktion ausgestiegen und deshalb war die 7. Staffel entsprechend mau oder richtig schlecht. Und sie soll jetzt wieder an Bord sein. Das ist wohl schon alles unter Dach und Fach. Mit den Darstellern wird im Moment auch verhandelt. Aber wie gesagt, von Netflix, die ja sonst bei sowas immer ganz gut dabei sind, irgendeine geile Promo schon zu fahren. Und wenn es nur Twitter sei, von denen noch gar kein Wort. Also irgendwie immer noch alles unter Vorbehalt, obwohl ich mich riesig freue. Es gibt wohl auch schon, es soll jetzt spielen, also 2015, 2016. Die Serie ist 2007 zu Ende gegangen. Also werden die Figuren normal gealtert sein. Und diese 4 Folgen sollen jeweils ein Quartal, eine Jahreszeit eines laufenden Jahres darstellen, was ja irgendwie echt eine charmante Idee ist, was genau zu den Gilmore Girls passt, obwohl in Stars Hollow ja eigentlich immer Herbst ist, so wie die Stadt aussieht. Also ich würde mich mega freuen, weil ja auch dieses Gerücht ist ja auch nicht, also Amy Sherman-Palladino hat ja gesagt, für das Ende hatte sie sich, also sie hatte ein ganz besonderes Ende vorbereitet mit diesen famous 4 letzten Worten und da warten ja jetzt alle drauf. Sie hat gesagt, sie wird es niemandem erzählen, höchstens auf ihrem Sterbebett und die Fans kommen dann jetzt wahrscheinlich dann doch noch in den Genuss oder in das Wissen um diese letzten 4 Worte und ja, ich finde es halt echt nur ein bisschen merkwürdig, dass man noch nichts Offizielles gehört hat, aber wir harren der Dinge und sind gespannt.
Aber man weiß auch nicht, also man weiß gar nichts, es könnte jetzt eine Miniserie sein oder was Längeres, ist vollkommen...
Naja, also die Reporter, die rasenden Reporter sprechen ja von 4 Folgen à 90 Minuten.
Mhm, na dann. Schauen wir mal. Gespannt bin ich da schon, weil es gibt ein paar, die ich kenne, wahrscheinlich die das, ich weiß nicht, wie lange ist das, gibt es das schon nicht mehr? Wie lange ist denn das schon tot? Also
gefühlt. Habe ich doch gerade gesagt, 2007.
Ja, ich meine ja, aber weil die, die ich kenne, sind auch irgendwie älter geworden. Ich weiß nicht, ob die wirklich nochmal so einsteigen würden, ob du bestimmte Sachen halt nach so einer langen Zeit dann doch nochmal schauen würdest.
Ich glaube aber, Gilmore Girls ist so eine Serie.
Ja, na dann also sind wir mal kann gespannt.
Ich mich schon, was, da würde ich mir jetzt andere, vielleicht sogar Genreserien, die es schwerer hätten, aber das ist halt so eine ein bisschen so Wohlfühlserie. Und wenn man damit vielleicht sogar groß geworden ist oder in seinen 20ern war, als man das gesehen hat und wenn man das 7 Staffeln gesehen hat und mochte, dann mag man das, glaube ich, jetzt auch noch.
Dann bleibt man da jetzt auch noch dran.
Unsere Hörer fragen, also
habt genau, ihr einfach mal in die Kommentare. Würdet gesehen? Ihr euch freuen, das nochmal zu sehen oder sagt ihr, oh, kann man, muss man aber nicht.
Genau. Erik, du hattest auch eine News?
Bei den Internationalen? Nee, international nicht.
So, dachtest du gesagt. Gut, dann mache ich mal weiter. Clipped, diese Comedy-Serie, die Daniel irgendwie ganz gerne mochte. Um diese
die ich zu Ende geguckt habe.
Ja, du hast die zu Ende geguckt.
Alle Sachen, die ich zu Ende gucke und die ich mag, die entweder Bar-Serien sind oder jetzt eben Barbershop, also so ein Friseursalon, alle werden eingestampft. Das sind Schweine.
Genau, also nach der ersten Staffel wurde auch diese Serie abgesetzt. Ich finde es ja nicht schade drum, aber...
Du findest es für mich schade, stimmt's?
Für dich finde ich genau, schade, ganz wenigstens. Genau.
Ein bisschen Anteilnahme kannst du schon zeigen.
Ja, ich heuchel etwas vor. Ja, und zum Schluss auch noch wahrscheinlich eine gute Nachricht. Ich weiß nicht, wie es bei euch darum steht. CBS hat angekündigt, dass sie 2017, also ist noch ein bisschen hin, eine neue Star Trek-Serie starten werden.
Ach stimmt, das habe ich auch gehört.
Hatte ja, ich auch. Und was zeigen das wir davon?
Cool. Das klingt cool. Also ich freue mich, erwarte das ja schon lange, dass mal endlich mal ein Reboot kommt von Star Trek im Fernsehen. Ist ja lange her, seit der letzten, was war das, Enterprise, was zuletzt lief. Und das ging ja so, das war ja nicht so der Riesenkracher. Und jetzt nach den tollen neuen Kinofilmen wäre es eigentlich mal wieder an der Zeit, eine richtig schöne Star Trek-Serie zu machen im Fernsehen. Ich hoffe, das wird erfolgreich.
Dann habe ich noch eine kleine Mini-News, wo ich mich auch freuen würde. Erstmal, wie gesagt, war das Neues aus dem Star Trek-Universum, aber irgendwie, glaube ich, auch bin ich da so ein bisschen raus. Das müsste schon einiges irgendwie reißen, damit mich das wirklich faszinieren würde. Aber eine andere, die mich dann wahrscheinlich in absehbarer Zeit wirklich faszinieren würde, wäre diese Miniserie, die von Stephen King, also diesen Originaldrehbuch, das Originalbuch von Stephen King ist, also dieses 22.11.1963, also das Attentat auf John F. Kennedy. Und Hulu will ja aus diesem Buch, was er geschrieben hat, eine Serie produzieren. Und da hat, glaube ich, Stephen King jetzt auch vor kurzem schon ein paar Stills gepostet, die es da geben wird. Wie viele Folgen das im Endeffekt sein werden, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, es bleibt wirklich eine Miniserie und wird ja nicht so wie Under the Dome nochmal ausgeschlachtet. Aber das Buch ist schon ziemlich cool, ziemlich spannend, weil es um Zeitreisen geht, hin und her. Und wie gesagt, der krampfhafte Versuch, eben dieses Attentat zu verhindern. Bin gespannt, wie das umgesetzt ist. Das wäre eine Sache, die mich wirklich interessieren würde.
Und wann soll das starten?
Weiß ich nicht. Habe ich überhaupt kein Datum. Ich hatte bloß gesehen, dass sie das machen und dass Stephen King, wie gesagt, jetzt angefangen hat, eben schon so erste Bilder vom Set zu posten, wann das jetzt genau losgehen wird. Ich gucke mal nebenbei nochmal ganz kurz, ob ich irgendwas finde. Wie gesagt, J.J. Abrams ist wieder mit an Bord bei der Produktion desselbigen. Aber nee, ich habe noch nichts gefunden, wann das jetzt genau losgehen wird. Ein bisschen schade, weil das denke ich mal, wie gesagt, kennt einer von euch das Buch zufällig? Also der Anschlag heißt das, glaube ich, auf Deutsch oder 11-22-63, das Buch im Original?
Nee.
Nee.
Nee. Gut, nee, also kann ich wirklich wärmstens empfehlen, wer es noch nicht gelesen hat, einfach mal reingucken. Es ist wirklich ein, naja, Stephen King, fast untypisches Buch. Ist gar nicht so horrorlastig. Wie gesagt, John F. Kennedy, wer so dieses Thema mag, wer Zeitreisen mag, wer so ein ganzes Drumherum mag, dem sei dieses Buch wirklich wärmstens empfohlen. So. Dann kommen wir doch direkt und unmittelbar zur ersten Serie, American Horror Story. Wir hatten ja vor einiger Zeit, ich werde es dann sicherlich im Podcast, also im Beitrag zum Podcast nochmal verlinken, das Original, also die erste Staffel uns schon mal angeschaut und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube fast alle im Team haben mindestens Staffel 1 gesehen, weil das habe ich auch noch gesehen, dann ging die zweite los und irgendwie hatten da mich irgendwie die guten Geister verlassen, beziehungsweise hatte ich da keinen rechten Spaß mehr dran und Anne-Marie hat uns jetzt darauf hingewiesen, dass wir doch nochmal reingucken sollten, weil sie sich blendend entwickelt hat und durch diese Tatsache, dass das halt immer eigene neue Geschichte ist mit neuen Schauspielern. Bei der Anne-Marie hilft mir auf die Sprünge, aber bei der zweiten Staffel war es doch so, dass noch die Schauspieler der ersten Staffel mit dabei waren, oder? Wie war das?
Genau, also normalerweise ist ja so Anthologieserien wie in der letzten Ausgabe, ihr das ja schon mit Fargo hattet, jede Staffel neue Geschichte, neues Setting und neue Charaktere und entsprechend auch neue Schauspieler. Bei American Horror Story ist das noch ein bisschen anders. Da ist so dieser harte Kern von ja, 6, 7, 8 Darstellern, die eigentlich immer dabei sind. Und es kommt nur so ein bisschen so fliegender Wechsel von so anderen Rollen. Aber irgendwie, wir haben so ein paar wie Kathy Bates jetzt schon länger, Evan Peters, die sind schon seit erster oder zweiter Staffel.
Das wollte ich gerade fragen, aber mir kam jetzt, also ich habe nur die erste Staffel gesehen, aber aus der ersten Staffel, jetzt in der fünften, ist da irgendjemand dabei? Also mir kam keiner so vom Gesicht bekannt vor.
Doch, Evan Peters, aber der kommt, glaube ich, erst in der zweiten oder dritten Folge jetzt.
Achso, okay, der Staffel. Dann konnte man ihn wahrscheinlich da noch nicht
genau
sehen.
Genau, aber ich glaube, Sarah Paulson war ab der zweiten Staffel mit dabei. Hier Finn Wittrock, der war in der letzten Staffel, also so ein paar, ja, die schleichen es immer mit, aber zum Beispiel ich überlege gerade. Nee, ist auch nicht mehr dabei. Nee, hast du recht. Okay, gut, ja.
Willst du eigentlich zur Ehrenrettung nochmal ein paar Sachen zu Fargo sagen oder haben wir alles gesagt beim letzten Mal? Also die Meinungen waren ja sehr unterschiedlich, also alles ja, hat es überhaupt nicht gemacht.
Wenn die Staffel zu Ende ist, vielleicht.
Komplett nochmal, na gut.
Ist ja noch ein bisschen.
Aber du guckst, du bist dran, bleibst dran.
Ja, kommt ja immer, ist ja schön bei
Netflix.
Netflix? Ja, Netflix ist es, ne? Auch schon zu fahren. Bei Netflix wöchentlich, glaube ich, Sonntag in den USA, Mittwoch in Deutschland zu sehen. Also es macht das ja alles ganz einfach hier, da up to date zu bleiben. Ja, aber jetzt erstmal American Horror Story, würde ich sagen. Du hast gerade schon eingeleitet mit dieser Anthologieserie, aber du hast ja auch gesagt, es hat sich gesteigert. Also das ja nicht wirklich, so von Staffel zu Staffel, weil es ja immer was anderes ist. Ich glaube, die erste Staffel hatte ich auch noch mit ziemlicher Begeisterung bis zum Ende geguckt. Die zweite Staffel war das Setting dann in diesem Asylum, hier in dieser Nervenklinik, wo dann plötzlich Franka Potente als Anne Frank um die Ecke kam. Das war, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt bis zum Schluss geguckt habe. Dritte Staffel war dann das mit den Hexen, da habe ich maximal die Hälfte gesehen. Und vierte Staffel letztes Jahr mit der Freakshow, die habe ich auch nicht zu Ende gesehen. Also das ist ein bisschen mein Problem.
Aber warum guckst du es nicht zu Ende dann?
Ja, weil es irgendwie relativ stark anfängt oder mit einer tollen Geschichte oder wo mich das interessiert, was da noch passiert, aber es lässt halt nach. Also ist immer so, und das hatte ich jetzt bei der ersten Folge von der fünften Staffel irgendwie auch, das hat mich so, wow, so viele Eindrücke, so toll alles, so viel tolle Musik und tolle Darsteller, aber von der Story her hat es mich irgendwie nicht so richtig mitgenommen und das war halt in den letzten Staffeln, dass ich irgendwann gesagt habe, nach 6, 7 Folgen, okay, mittlerweile interessiert mich nicht mehr, was die Rollen machen, was den Charakteren passiert. Für einen langen Film wären die vielleicht echt cool, aber nicht für eine 13-teilige Staffel. Und so ist es bei American Horror Story, gibt immer 13 Folgen. Und um jetzt mal direkt in die fünfte Staffel zu gehen, da war irgendwie schon in der zweiten Folge, die 70 Minuten geht. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Die zweite geht 70?
Ja.
Was?
Genau. Und da dachte ich echt so, wow, okay. Und da, also ich war nicht immer richtig gelangweilt, aber manchmal dachte ich so, okay, jetzt da noch was, das muss jetzt aber nicht sein. Aber dann gibt es wieder Momente gerade und jetzt steige ich schon in den Grund ein, warum ich unbedingt die fünfte Staffel überhaupt sehen wollte. Lady Gaga ist mit dabei und die finde ich sowohl musikalisch auch als auch menschlich echt toll und war da echt gespannt, was sie hier abliefern würde und bin zumindest in dem Punkt restlos begeistert. Aber erstmal kurz American Horror Story, fünfte Staffel, worum geht's? Unser Setting ist ein altwirkendes Hotel in L.A., spielt aber in der Jetztzeit, also 2015. Und es ist ein bisschen, hatte ich erst das Gefühl, als ob es irgendwie von Geistern heimgesucht wird, aber gibt's einige andere Kreaturen, wie zum Beispiel Lady Gaga. Sie erfahren später, glaube ich, erst, dass sie schon 1904 geboren wurde und dass sie sich, weiß nicht, ob ausschließlich, aber sie nimmt auf jeden Fall Blut anderer Menschen zu sich und braucht das auch und schreckt nicht vor Morden zurück und ja, sie ist so ein bisschen die heimliche Herrscherin des ganzen Hotels. Das Hotel besteht noch aus, Iris, gespielt von Kathy Bates, sie ist da irgendwie so Desk-Manager, also vorne an der Rezeption. Sie ist eigentlich nur dort, weil ihr Sohn Donovan, Tollboy von Lady Gaga ist, gespielt von Matt Bomer und die beiden als Paar sind so fantastisch. Also ich glaube, das heißeste Serienpaar, was ich seit langem im Fernsehen gesehen habe, die gehen dann eben auch mal, machen sie schick und auf Beutezug, das sieht dann so aus, dass sie irgendwo ein heißes Pärchen aufsuchen oder auch ausfindig machen und laden die dann quasi zu sich nach Hause zum gemeinsamen Stelldich ein, nur um sie anschließend dann kaltblütig zu ermorden. Also das ist dann diese Ecke. Und dann haben wir noch eine, ich weiß gar nicht, die Prostituierte, gespielt von Sarah Paulson, die irgendwie durch das Hotel wandelt und auch nicht so richtig weiß, was sie eigentlich machen soll.
Na, war die Blonde, oder? Das war doch die Drogendealerin,
genau.
Oder?
Ja, genau.
Also vom Anfang.
Genau, mit diesen gekräuselten Haaren, genau. Dann haben wir noch...
Ist die Mutter? Ist doch die Mutter von dem Ehen?
Nee, das war Kathy Bates.
Nee. Ach doch, ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst.
Stimmt. Genau. Dann haben wir noch unseren Barkeeper, gespielt von Dennis O'Hara, der aber sich als Liz Taylor ausgibt und nebenbei, ich glaube, es war jetzt die dritte oder vierte Folge, dann einfach mal noch cool so von Karl Marx das Buch liest. Also total absurde Sachen und die Story kommt aber eigentlich dadurch in Schwung oder in Gang oder überhaupt, dass wir einem Polizisten folgen, John Lowe, gespielt von Wes Bentley, der hat mir jetzt gar nichts gesagt, der einen Serienmörder hinterherjagt, aber eigentlich auch noch private Probleme hat, denn er ist verheiratet, hat eine Tochter und eigentlich auch einen Sohn, aber der ist vor einigen Jahren unter sehr mysteriösen Umständen plötzlich verschwunden und diesen Umstand hat die Familie nie wirklich überstanden. Die Frau vermisst immer noch den Sohn, sieht immer, wenn sie den Mann sieht, ihren eigentlichen Sohn und deshalb kommen sie zu der Vereinbarung, dass er doch ausziehen sollte. Und wo zieht er natürlich hin? Natürlich in das Horrorhotel. Ja,
aber der soll doch ausziehen, weil die Familie wieder bedroht wird von dem vermeintlichen Entführer, ja, damals auch. Irgendwie so.
Ja, aber das... Naja, es wird später nicht mehr so aufgegriffen.
Echt um das nicht? Ach, das ist ja schon wieder nee. Ein Punkt, ja, genau. Wo ich sagen muss, das nervt. Ja, genau,
also das war jetzt, und es war vielleicht zwei Drittel der Charaktere, die es überhaupt in diesem ganzen Universum gibt. Also es gibt dann irgendwann noch eine verrückte Modenschau oder dann irgendwelche kranken Models noch dazukommen, die ja, die ihr Leben in Gefahr bringen oder teilweise auch sterben. Dann gibt es noch den eigentlichen Hoteldirektor, von dem wir auch Flashbacks sehen. Dann gibt es noch andere Polizisten. Also es gibt jede Menge verrückte Charaktere und das war so ein bisschen mein Problem. So für sich gesehen hat mir das alles sehr gut gefallen und es gefällt mir eigentlich immer noch. So einzelne Szenen machen mir Spaß. Aber dafür, dass es so viele Charaktere gibt, wo ich mir gar nicht sicher bin, wollen die Autoren eigentlich, dass das sich irgendwie zusammenfügt, dass der Zuschauer irgendwie einen Plan hat, was funktioniert, oder ist es einfach nur eine Aneinanderreihung von abstrusen, horrormäßigen Porno-Einstellungen, Menschen werden kaltblütig umgebracht, werden ganz furchtbar. Also Max Greenfield zum Beispiel, den wir ja auch aus Veronica Mars oder New Girl kennen, der hat in der ersten Folge einen Gastauftritt und er spielt da einen Drogenabhängigen, der ganz ekelhaft von einem, ja, also es gibt noch ein Monster in dem Hotel, ich weiß nicht, der hat irgendwie diese weiße Latexhaut an, oder? Was
ich weiß, das sieht aus wie eigentlich verbrannt oder sowas. Also die Haut so komplett.
Ein Vampir, würde ich mal sagen, das ist ein uralter Vampir oder so.
Meinst du? Ja, okay.
Weiß ich nicht. Ja. Oder so ein Albino oder sowas. Keine
Ahnung. Ja, irgend sowas. Ja, der
ist ja auch auf
ganz grausame Art und Weise vergewaltigt und aber noch nicht tötet, denn ja, dann wollen wir jetzt nicht alles spoilern. Also es wird alles sehr leidend dargestellt und ja, also ich mag's, aber ich habe jetzt 4 Folgen gesehen und die dritte Folge fand ich richtig schlecht. Die vierte, es macht wieder was komplett anderes. Also da ungefähr die Hälfte der Folge wohnen wir einem ja, Mörderclub bei, da irgendwie die 5 oder 6 größten Serienmörder der USA sitzen halt zusammen dann und ja, haben ein Dinner, wo dann auch unser Polizist dabei ist und da ist wieder komplett von der Handlung eigentlich gelöst, da die Hälfte der Folge, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, aber ich frage mich jetzt halt wirklich, was 13 Folgen passieren soll. Mir ist der Polizist an sich, also auch, er jagt ja selber noch einen anderen Serienmörder, der jetzt gesehen nichts mit dem Hotel zu tun hat. Das ist mir vollkommen egal, weil ich den ganz furchtbar unsympathisch finde. Ich will eigentlich nur was von Lady Gaga sehen und am liebsten noch von Kathy Bates und der ganzen Truppe da. Also ich bin sehr zwiegespalten.
Also ich muss ja sagen, mich hatte auch eigentlich die Serie deshalb gereizt, beziehungsweise hat sie mich dann bei der Stange gehalten, weil Kathy Bates dabei ist. Auch wenn ich sagen muss, sie spielt ihre Rolle, also na gut, sie ist halt die Schauspielerin, ähnlich dieser Rolle aus bei Misery. Also ich musste immer dann so parallel an sie denken, beziehungsweise wenn ich auch dieses Setting mit diesem Hotel, musste ich immer so ein bisschen an Shining denken. Was du gerade gesagt hast, dass dann ganz viele...
Oh Gott, da gibt es ja auch in der ersten Folge die schöne Referenz, ne, mit den zwei kleinen Kindern.
Genau, also wie gesagt, das ist halt gespickt mit verschiedenen Sachen, die man dann irgendwie zumindest sich so denken kann in die Richtung. Und die unterschiedlichen Schauplätze finde ich zumindest im Piloten noch angetan. Also sehr spannend. Wenn du sagst nachher, dass dann aber nicht alle wirklich dann fortgeführt werden, finde ich das schon wieder ein Grund, das nicht weiter zu gucken.
Vor allem, es werden viele Sachen, habe ich manchmal das Gefühl, vorausgesetzt oder so für den Zuschauer, ja, entweder du kapierst das jetzt oder na, eigentlich haben wir uns dabei jetzt gar nichts gedacht, aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Das ist dann irgendwie so unausgegoren.
Ja, so schnell, aber was ja, mich genau. So ein bisschen gestört hat, gut, das ist halt eine Horror-Serie, dass manche Sachen halt einfach, gerade wie diese eine Vergewaltigungsszene, beziehungsweise halt die diverse Szenen, die einfach nur schocken sollen in dem Moment, also die dann nicht unbedingt zur Story beitragen, gut,
das genau, die bringen wieder, uns nichts, ja.
Kann man jetzt sagen, okay, Horrorfilm muss es, hat jetzt nicht gar nicht so viel Story oder so, aber auf der anderen Seite versuchen sie halt eine Geschichte aufzubauen, wo alle diese Charaktere an irgendeinem Punkt etwas miteinander zu tun haben. Ne? Also mir persönlich, ich fand diesen Polizisten mit als reizvollste Figur, gerade weil halt irgendwie in der Vergangenheit was passiert ist mit dem Mörder, der jetzt noch tätig ist, der seine Familie wieder bedroht und da so ein gewisses Zerwürfnis stattfindet und er ja zumindest im Piloten der Einzige ist, der in diesem Hotel irgendwie schlafen kann und dass er von irgendwelchen seltsamen, skurrilen Gestalten da angefallen wird oder irgendwie zur Strecke gemacht wird. Also irgendwie ruht dieser ganzen Geschichte dann noch ein Geheimnis inne, ja. Wo ich mir wünsche, dass das gelüftet wird irgendwann, dass dann rauskommt, warum er dort quasi unbehelligt dort übernachten kann. Und das macht die Sache schon interessant. Hingegen muss ich sagen, zu Figuren, die ich nicht so mag, also wie gesagt, ich mag Lady Gaga jetzt, weder die Musik ist noch besonders, aber ich mag sie auch nicht, also sie ist mir irgendwie ziemlich egal. Ich fand sie jetzt nicht so gut aus folgendem Grund, oder zumindest ist es relativ einfach, ich weiß nicht, ich fand das nicht so überzeugend. Also wenn du einmal weißt, das ist halt die Sängerin irgendwie, dann guckst du halt dahin, irgendwie schauspielerisch war das nicht so die Wuchtrolle. Ich verstehe sowieso nicht, was man an ihr hat, aber du kannst mich da gleich nochmal ein bisschen erleuchten, was so diesen Reiz ausmacht. Ich finde, also persönlich, aber wie gesagt, ich bin auch jemand, der 99,9% nur das gesprochene Wort hört und keine Musik so richtig mag. Die Musik finde ich nicht besonders toll. Ihr Aussehen finde ich immer ein bisschen zu schrill. Selbst in dieser Serie hat man versucht, ihr so einen Hauch von Erotik zu verpassen, der in meinen Augen immer irgendwie so ein bisschen nach hinten losging. Sie hat immer so einen sehr burschikosen Charakter, für mich jetzt irgendwie Zug. Also dem konnte ich das nicht abgewinnen. Gut, so als omnipräsente Macht. Also sie scheint ja so die ganzen Fäden in der Hand zu haben. In dem Hotel zumindest wirkt das so. Und eine Frage an Marie, in diesem komischen geheimen Zimmer, wo diese ganzen Kinder waren, war da eigentlich dann der Sohn des Polizisten mit drin oder habe ich das irgendwie verwechselt?
Ja.
Ist der Sohn, okay. Also sie hat da irgendwie so diese Macht und dann kommt halt irgend so ein Neuer, der dieses Hotel kauft, also weiß an wem das Hotel gehört und alle Angestellten, Anführungszeichen,
Gott, ja,
Casey Bates und so, haben Angst, dass sie ja da rausgeschmissen werden, obwohl sie ja, also ich weiß nicht, ob die auch Geister sind oder ob die auch irgendwas am Stecken haben.
Also das mit den Kindern, meinst du jetzt die Kinder oder
diesen? Na, die Kinder und auch alle Angestellten, also dieser, ja. Wie heißt der da, Dennis O'Hara, der spielt auch dieser transsexuellen
Taylor,
die Figur. Sind halt alles Figuren, wo du nicht genau weißt, haben die alle einen an der Klatsche? Sind die irgendwie schon tot? Sind das auch Geister oder so?
Ja, ich glaube, es wird nie explizit ausgesprochen, dass es Vampire sind, aber ja, wie gesagt, die meisten ernähren sich oder nehmen Blut zu sich. Es wird dann mal gesagt, sie müssen sich nicht vor dem Sonnenlicht verstecken, aber sie mögen es auch nicht und irgendwie, ja, sie ist ja Anfang des 19. Jahrhunderts geboren und dann, es wird da viel mit Rückblenden gearbeitet und wir sehen halt immer, dass die immer gleich alt sind. Also irgendwas in die Richtung wird es dann schon sein. Und das mit den Kindern wird auch noch teilweise zumindest aufgeklärt, wo da die Intention, warum sie die überhaupt hat und wie das gekommen ist. Jetzt bis zur vierten Folge schon was ja gesagt.
Also ich kann gut sehen, dass man sich bei dieser Serie gruseln kann, wobei ich auch für mich sagen muss, so dieser Gruselfaktor aus Season 1 hat diese nicht. Also die arbeiten gefühlt mehr so mit Schockmomenten, mit Dingen, also zumindest im Piloten, ich weiß nicht, ob sich das nachher irgendwie verläuft, die explizit eben irgendwie Gewalt darstellen oder so das Quälen oder das ja, Ausbeuten der anderen, eben die Kehle durchschneiden und dann wird halt gezeigt, wie das Blut rauskommt und manchmal ist es da auch ein bisschen seicht. Wie gesagt, wir reden hier von einem Horror, einer Horrorserie, einem Horrorfilm. Da erwartet keiner eine tiefgreifende Analyse von Charakteren irgendwie, die sie aufeinander ausbauen. Also wie gesagt, dieses Pärchen da um Lady Gaga, die gehen da zu irgendeinem Nosferatus, uralten Schinken da hin und dann gucken die sich nur an mit zwei anderen und schon kommen die anderen mitgefühlt, weißt du, fühlen sich da angemacht. Also es ist halt alles ein bisschen an Haaren herbeigezogen. Hingegen diese Background-Geschichte, also um Katie Bates, ihren Sohn und sowas, das ist zumindest plausibel, wobei ich mich dann wieder frage, warum bleibt dann die Mutter dort? Sie sagt so, okay, sie will ihren Sohn sehen und so, aber da fehlt mir noch ein bisschen was, da wird nur wahrscheinlich noch ein bisschen was kommen. Das ist ja sowieso meistens so dieses Rezept einer Serie, das haben wir nachher bei Weinberg hier auch, also hier wird so dieses Geheimnis aufgemacht, also man sieht, okay, das Hotel hat halt Zimmer irgendwie, die gruselig sind, am Anfang die zwei Schwedinnen, also wirklich so ganz stereotyp, wobei dann auch nicht so ganz klar ist, was mit der zweiten passiert ist. Die eine wird halt abgemurkst und warum die überhaupt aufgehoben werden und entgiftet werden und tralala, also ganz viel gemacht, in Frage gestellt, aber ganz viel offen gelassen. Und wenn du sagst, das wird gar nicht so viel beantwortet, dann werden halt immer mehr Fragen aufgeworfen. Wäre mal interessant, Leute, die halt quasi Staffel 1 bis 4 geguckt haben, ob dieses Konzept, diese Serie erfolgreich scheint sie ja zu sein, das wäre es nicht in der fünften Staffel, aber ob dann wirklich alle Fragen am Ende irgendwie aufgelöst werden. Wie gesagt, ich habe nur eine geguckt bis jetzt und du hast sie auch nicht zu Ende geguckt, also nicht immer permanent.
Ja, aber so viele Fragen jetzt, ich glaube, das muss man dann irgendwann vielleicht auch als Zuschauer
abhaken.
Ja, nicht vergessen, aber halt dann mal so drüber, ach, ist jetzt auch, ach Schmarrn, ne? Ist jetzt auch egal. So, das ist jetzt nicht so Lost-mäßig, dass man da, ich habe jetzt hier meinen Fragenkatalog. Es fällt mir nur manchmal auf, dass irgendwie Sachen oder Szenen beendet werden und dann so nach der Folge denke ich, was ist jetzt eigentlich daraus geworden? Kommt da noch was? Setzen die bei uns jetzt voraus, dass wir uns jetzt einfach unseren Teil denken? Oder, ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch erst 4 Folgen gesehen, aber da storytechnisch hängt es jetzt mittlerweile schon ganz schön. Aber noch bin ich, vor allem an der Optik, klebe ich noch ziemlich.
Na gut. Erik, wie sieht's bei dir aus? Hast du jemals eine Folge komplett, also eine Staffel komplett zu Ende geguckt?
Nein.
Auch nicht.
Und jetzt von der neuen habe ich auch nur die erste Folge erstmal geschaut.
Und?
Ja, das ist natürlich irgendwie was Seltsames. Also ich habe jetzt gemerkt, ihr habt es auch nicht verstanden. Okay, da bin ich nicht der Einzige. Also, weil ich habe erst gedacht, ja, bin nur ich das, der das nicht kapiert, aber ich wollte es auch nicht nochmal gucken irgendwie. Also es ist anscheinend so, dass es wirklich bewusst so verwirrend gemacht ist, aber so auf jeden Fall so vom Filmischen her ist es toll gedreht, fand ich. Also schöne Einstellungen, gute Qualität, hoher Production Value, wie es so schön heißt. Und mich hat der Soundtrack umgehauen. Ich bin ja, oder waren sehr viele Sachen dabei, die ich auch gerne höre. Also da war, was weiß ich, von Joy Division was dabei. Da war von Sisters of Mercy was dabei, was ich auch total gerne höre. Von Bauhaus war Bela Lugosi's Dead. Haben sie zwar nicht die Gesangsparts gespielt, sondern nur ein bisschen Instrumentalteil, habe ich auch sofort erkannt.
Was auch geil war, ganz kurz, weil du die Musik sagst, die letzte Musik am Ende, Hotel California, war auch super.
Dann noch ein paar Oldies, wie zum Beispiel Petula Clark mit Downtown, das war schon richtig cool.
Ja, das Hotel California habe ich auch gedacht, richtig geil, als er dann ins, hier unser Polizist, ne, ist das doch, wenn er ins Hotel zieht.
Genau, und dann das genau. Halt am Ende so nicht rausgelassen wird.
Die haben das halt auch geschafft, dass die Lieder waren jetzt nicht nur einfach mal so irgendwie rein, ja, draufgelegt auf irgendwelche Szenen, sondern die müssen offensichtlich beim Dreh dieser Szenen schon im Hinterkopf gehabt haben, welche Lieder sie da drunter legen. Also das hast du halt gemerkt, die Szenen, die waren halt wirklich fast wie so ein Musikvideo gedreht, fand ich.
Na gerade, also am einprägsamsten, auch jetzt nach 4 Folgen, ist immer noch die Szene, wenn Lady Gaga mit Matt Bomer da auf dieses Freiluftkino da geht und dieses andere Pärchen, also das war richtig, wie sie sich vorher halt schon fertig machen vom Styling her und dann die beiden angraben und dann, ja, im Bett bis zum Höhepunkt, also das war richtig geil.
Genau, also das sind fast wie so Musikvideos teilweise gedreht, fand ich, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich hoffe mal, ich schaue jetzt extra nicht in der IMDb irgendwie rein, was da vielleicht bei den nächsten Folgen im Soundtrack drin ist, sondern das hat mich halt so überrascht, weil die Lieder sind halt zum einen so Gothic und Darkwave Sachen und zum anderen halt auch irgendwelche Oldies und es hat halt nicht so einen eingängigen Tenor, wo man sagt, okay, da sind jetzt immer die und die Musik dann drin, wie was weiß ich, in der Scream-Serie, wo halt wirklich immer so 80s Sachen dabei waren, sondern hier überrascht es einen halt schon ziemlich, was auf einmal jetzt, oh, was kommt jetzt für ein Lied und so. Und die haben das aber so gut geschafft, die Szene da rumzubauen um das Lied, das ist echt beeindruckend.
Alex, hast du jemals American Horror Story irgendwas zu Ende geguckt?
Naja, ich habe nur die erste Folge damals gesehen. Und das,
erste
ja,
Folge oder erste Staffel?
Erste Staffel, sorry, so. Ja, aber es hat mich auch nicht so wirklich abgeholt damals, von daher ist das meine Begeisterung in Grenzen, mir das anzugucken. Von daher, ich fand es also nicht so überzeugend.
Was ist eigentlich dein Antrieb, ganz kurz, Ann-Marie, immer, wenn du sagst, du hast auch, also als letzten Staffeln nicht wirklich zu Ende geguckt, dann trotzdem jedes Mal wieder neu reinzugucken?
Naja, weil es doch immer eine andere Geschichte ist.
Ja, aber das, ich meine, das Konzept bleibt ja dasselbe und es hat ja, sag mal, dreimal nicht funktioniert oder so und trotzdem sagst du, na, beim vierten Mal könnte es klappen.
Ja, aber wie gesagt, also, ist ja immer was anderes und es hat ja für mich nicht nur funktioniert. Nicht funktioniert.
Na, für Ann-Marie. Naja, für Ann-Marie hat es nicht funktioniert.
Das meine ich ja.
Aber wie gesagt, wenn, also, ich habe ja nach der
also, ich fand es nur, also ich erinnere mich jetzt gerade an die Freakshow, an die letzte Staffel mit diesem hier Wanderzirkus, das war halt irgendwann einfach, da waren auch die Charaktere für mich zu einfach irgendwie und da war so klar, was passieren würde und es mich echt gelangweilt, das hatte mich echt gelangweilt mit diesem Freakshow und dann davor das mit diesen, mit den Hexen hier, der Coven, da ich weiß gar nicht mal, was da ich glaube, da bin ich einfach, hatte ich einfach keine Zeit erstmal zu gucken und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, du hast jetzt noch 6 Folgen zu gucken und die Staffel war eigentlich schon 2 Monate vorbei und dann habe ich so, ach komm, du vermisst es nicht und also hätte ich vielleicht, wenn ich da im laufenden Sehverhalten Zeit gehabt hätte, hätte ich vielleicht sogar weitergeguckt, aber das war halt auch, da war ja irgendwie noch die Frage, wer wird jetzt neue Supreme da bei den Hexen und das habe ich mir dann, hat mir dann eine Freundin gesagt und dann war es, ja, okay. Aha. Aber hier, na klar, wie gesagt, es ist ja immer was Neues und es ist ja von Ryan Murphy, der ja auch Glee gemacht hat, wo die erste Staffel ja so fantastisch war. Er hatte Nip Tuck gemacht. Das sind ja fantastische Serien.
Scream Queen nicht zu vergessen, Ann-Marie.
Genau. Zumindest bis zu einem gewissen Teil. Und von daher vertraue ich da ja schon in ihn und die Darsteller, ja. Das und jetzt, also das muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt die letzten Staffeln, die erste Folge oder jetzt die ersten paar Folgen, die hatten mich von der Optik her, wie Erik gerade auch gelobt hat, die Musik, die ist jetzt schon anders als die letzten Staffeln. Da das geht irgendwie mehr rein. Aber genauso ist hier jetzt auch der Horror oder der Ekel viel mehr als die letzten Staffeln, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und hier habe ich auch mehr das Gefühl, dass sie eben provozieren wollen oder dass sie irgendwie uns was zeigen wollen, was aber ja eigentlich nicht notwendig ist, was ja schon ein bisschen Kritikpunkt wäre. Aber ja, mal gucken, ob die Story, also dass sie irgendwie nochmal fesseln. Also American Horror Story gucke ich halt nicht wirklich wegen der Story. Das ist auch jetzt die Staffel nicht wirklich. So ein paar.
Was, ja, aber was ist dein Antrieb, ja, okay, dann, wenn du sagst, es ist dir zu horrorlast, zu explizit, zu gore, was auch immer, aber und die Geschichte ist es auch nicht. Was reizt dich dann letztlich daran?
Die Figuren an sich schon. Also gerade, ja, ich bin halt Lady Gaga oder auch Kathy Bates da. Ja, da kann ich
also, erklär mir mal den Reiz. Erklär mir mal für dich den Reiz für Lady, also von Lady Gaga. Also was fasziniert dich an dieser Frau? Als Künstlerin, Mensch, wie auch immer.
Das Pokerface.
Das Pokerface. Ja, ihre Musik ist doch toll. Ich mag das.
Okay, also ihre Musik.
Nein, auch so menschlich. Also was sie so, sie hat schon diverse Essays geschrieben und ich finde sie toll, wie sie sich.
Ja, nee, ist ja okay. Ja. Ich versuch's nur nachzuvollziehen. In welchem Kontext Essays? Über was? Musik.
Was?
Du hast ja gesagt, sie hat diverse Essays schon geschrieben. Ich sage, in welchem Kontext? Was für Essays?
Na, einfach über die Öffentlichkeit, über ihr Leben. Das ist jetzt schwer, ich such's dir mal raus.
Okay.
Ja, aber das ist halt der Punkt auch diesem mit Matt Bomer da. Ach, Naomi Campbell ist ja auch, ich sehe gerade, Naomi Campbell ist auch in der zweiten Folge mit dabei. Eine verrückte Gastrolle. Ja, das sind halt so kleine Sachen, wo ich mir denke, na okay, was lassen sie sich noch einfallen? Wie wollen sie uns noch rumkriegen? Ich schaue es mir weiter an, bis ich irgendwann wirklich entnervt aufgebe, wie es die letzten Staffeln der Fall war. Aber hier, wie gesagt, storymäßig, gerade das mit dem Polizisten und dem Sohn und so, das reizt mich halt jetzt nicht so. Das holt mich echt nicht ab und packt mich auch nicht. Aber
wer ja auch dabei ist, nicht nur Matt Bomer, sondern auch Wes Bentley, habe ich zum Beispiel zuletzt gesehen bei Interstellar, hat er mitgespielt. Wir hatten ja noch mitgespielt bei Gun, bei diesem ziemlich guten Film.
Ist das nicht unser Polizist?
Genau.
Von dem ich schon nie was gehört habe.
Nee, hast du noch nie gesehen. Hast du bestimmt
schon. Mir kam der auch bekannt vor im Äußeren,
aber ich hätte ja, ihn
auch
nirgendwo zuordnen können. Ja, aktiv irgendwie, dass ich sage, ach ja, der.
Also sind schon einige bekannte Leute auch so in Nebenrollen da, die hier teilweise so komisch geschminkt sind, dass man sie nicht erkennt oder die irgendwie ein bisschen anders aussehen, als man eigentlich sie gewöhnt ist.
Ja, zum Beispiel jetzt in der vierten Folge, das mit den Serienmördern, da ist auch Lilly Rabe endlich mit dabei. Die war, glaube ich, jetzt schon in jeder Staffel mit an Bord und die habe ich auch nicht erkannt. Die habe ich bis zum Ende, dann dachte ich irgendwann, wow, ist sie das? Also da war auch perfektes Make-up. Sie ist eine von diesen Serien anzumördern, um mal so ein bisschen anzuteasen. Und ich hätte sie wahrscheinlich nie erkannt, wenn ich nicht irgendwann gedacht hätte, das könnte sie sein, aber genau.
So, dann noch eine Frage. Wir haben ja zumindest die drei, die es gesehen haben, eine einheitliche Bewertung abgegeben, zumindest was den Piloten angeht, zumindest bei uns, also bei mir und Erik ist jetzt noch der Pilot. Erik, wirst du weiterschauen?
Ja, wenn es die Zeit irgendwie hergibt, das ist ja, ich habe mich da ein bisschen auch, weil das sehr, sehr lange geht, ja, die, weiß nicht, eine Stunde oder so ging, glaube ich, der
Ja,
der
Vorsicht, die zweite Folge geht 70 Minuten.
Ja gut, die 10 Minuten, die machen das Kraut dann auch nicht mehr fett. Aber
ja, also die anderen waren dann jetzt, glaube ich, immer nur 45, die drei.
Das ist halt keine Serie, die man mal so schnell nebenbei irgendwie mal gucken kann. Wie jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt iZombie die erste Staffel zu Ende geschaut. Die Episoden waren halt kürzer und so. Das kann man schon mal so mal zwei Folgen abends gucken. Da muss man schon überlegen, was man schaut. Und da wir auch immer wieder neue Sachen zu schauen haben hier, kommt man ja kaum dazu, die Sachen aufzuarbeiten, die man gerne mal gucken würde hier.
Aber wir können schon mal unser Thema für heute in einem Jahr sicherstellen, denn es wird auf jeden Fall eine sechste Staffel geben. Oder heute 10.11. bekannt gegeben.
Okay.
Setting ist noch nicht bekannt. Mal gucken, wo wir jetzt im Wahrscheinlich dann, weiß nicht, in einem Flugzeug oder so. Das wäre doch mal cool.
Also ich weiß noch nicht, ob ich weitergucke. Vielleicht mal noch eine zweite Folge. Aber wie gesagt, mich reizt eher so die Geschichte drumherum. Also was ist das Mysterium bei dem Hotel ist und was die einzelnen Figuren da im Schilde führen. Aber wenn du sagst, das ist dann eher so was, was dann zweitrangig in der Serie ist, dann ist es nicht unbedingt meine präferierte Serienunterhaltung am Abend. Wie gesagt, aus mehreren Gründen, aber das wäre dann eins. Du bleibst erstmal ein Weilchen noch dran, bis du aussteigst.
Ja, genau. Also ich werde jetzt mal noch zwei, drei Folgen gucken und also kann wirklich sagen, wer, also allgemein American Horror Story, da jetzt wirklich jedes Jahr den neuen Versuch gewagt hat und vielleicht auch die letzten 4 Jahre begeistert war, kann hier in jedem Fall, wie ich finde, reinschauen. Und ja, wer überhaupt so ein Faible für Genre-Serien hat, so ein bisschen gore-mäßig, gerne halbnackte Menschen sieht, Gruselwusel, wobei das jetzt ja doch, manche Sachen da in dem Hotel da mit diesen dunklen Ecken und wenn dann die Leute aus der Matratze kommen und so, ist schon teilweise echt creepy.
Bei Schwedinnen.
Ja, da kann man auf jeden Fall mal reingucken.
Ja. Aber Daniel. Ich wollte mal ganz kurz, Erik, ich wollte ja Annemarie, weil das vom Setting her, du sagst, da werden so Handlungsstränge aufgebaut und nicht zu Ende geführt und ich hatte ja schon letztes Mal oder vor einiger Zeit das Buch von Tom Perrotta, also dieses Leftovers, die Vorlage für die Serie zu Ende gelesen. Und wollte eigentlich nur mal wissen, ob das in Staffel 1 ähnlich ist. Also im Buch ist es am Ende so, du hast da, ich weiß nicht, sag mal 5, 6 Handlungsstränge, die du verfolgst, die aufgebaut werden, wo wirklich Spannung reingebracht wird, gerade auch mit diesem hier Guilty, wie ist denn die?
Guilty Remnant.
Remnants, genau. Wo du sagst, ach, spannend, coole Entwicklung und das Buch ist dann zu Ende und wirklich keine dieser Handlungsstränge ist in irgendeiner Form aufgeklärt worden. Was mich dazu führt, dass ich Lust habe, eigene Staffel 2 dieser Serie weiterzuschauen, um zu gucken, ob da vielleicht noch irgendwas kommt oder irgendwas fortgeführt wird. Ist das bei Staffel 1 auch so, dass da eigentlich am Ende nichts so richtig aufgeklärt wird?
Das ist ein Jahr her, ich habe keine Ahnung. Alex?
Na doch, eigentlich. Warte mal, lass mich überlegen. Aber
was meinst du denn jetzt mit offenen Fragen? Also wir bekommen keine Antwort auf den Grund, warum das passiert ist.
Ja, das sowieso nicht. Nee, das ist ja in dem Buch auch schon relativ klar, dass das, es geht ja darum, wie die Leute sich weiterentwickeln, wie sie mit dieser Situation zurechtkommen, wie sie innerhalb dieser einzelnen Handlungsstränge, also dieser Figuren halt zurechtkommen. Und in dem Buch ist es halt so, du hast die in diesen also dieser Sekte da übergelaufen ist, du hast die Kinder der Hauptfigur, die da quasi wegstromen und irgendwie am Ende ist es halt so, dass das alles irgendwie ziemlich offen gelassen wird. Also es wird kommt immer irgendwo noch ein Punkt, also es passiert noch was, aber in der Serie wäre das halt ein Grund für eine Fortsetzung und im Buch wird es einfach dann offen gelassen. Und das wollte ich halt wissen, ob das in der Serie auch so ist oder ob es da schon für euch das Gefühl ist, dass das schon irgendwie abgeschlossen wird oder zumindest erklärt wird.
Mhm.
Ja.
Gut.
Ja.
Nö, das sehen wir genauso.
Da du jetzt so kryptisch trotzdem geredet hast.
Ja, ich will denjenigen, die das Buch lesen könntest. Wollen oder die Serie. Nee, das,
ja,
natürlich
na klar,
kann ich das auch genau ausführen, aber dann ist es halt ein Spoiler, dann
ja,
braucht keiner das Buch zu lesen.
Ich glaube, guck doch einfach die erste Staffel, es waren 10 Folgen oder so.
Ich habe das Buch gelesen, da musst du die erste Staffel nicht mal gucken. Deswegen wollte ich ja wissen,
ja,
wie es bei euch ausgeht.
Ja, dann musst du ja auch nicht wissen, wie es ausgeht.
Oh, ich habe das Buch gelesen. Ich bin ja so viel besser wie ihr. Ich habe nämlich das Buch gelesen.
Ich kann lesen, ja nicht.
Ja, gut, im nächsten Thema.
Das ist der Folgentitel. Ich habe das Buch gelesen.
Ja! Daniel?
Ich bin noch da, ich kann weitermachen.
Er liest gerade in seinem Buch.
Ja gut, dann mache ich mal mit den News. Ne? Also gestern lief ja Red Band Society auf Vox an. Also deutscher Titel war ja der Club der roten Bänder. Und die Annemarie hat es sogar gesehen, habe ich da unten schon gelesen.
Ja,
bei mir Folge. Haben das auch beide Mädels im Hause geguckt. Also meine Freundin und meine Tochter. Weil meine Freundin arbeitet ja so in dem Bereich, wo sie auch mit Behinderten und so zu tun hat. Und deswegen hat sie das da auch so ein bisschen interessiert. Und ja, genau, die haben das zusammen geguckt und waren extrem begeistert, habe ich dann heute früh beim Frühstück erfahren. Also es muss wohl wesentlich besser gewesen sein als die Originalversion, sowohl die katalonische als auch das US-Remake. Ja, und die Annemarie kann da bestimmt noch ein paar Worte mehr dazu sagen.
Ja, also das Original aus Katalanien habe ich nicht gesehen. Aber letztes Jahr lief er auf Vox, also mit F, dem US-Sender, dieses Red Band Society in der US-Version, genau. Und das hatte mir am Anfang sehr gut gefallen und hat dann so nach 5, 6 Folgen total nachgelassen und war echt albern und bescheuert. Und Vox, jetzt der deutsche Sender mit V, hatte ja schon vor einem Jahr oder so, also kurz nachdem das in den USA gestartet war, angekündigt, dass die es auch zeigen werden, aber eben nicht einfach nur mit Synchro drüber und fertig, sondern dass die es neu selbst deutsch produzieren wollen. Und ja, gestern, 9.11. war dann der Start und ich hatte mir ehrlich gesagt nicht so viel davon versprochen, weil ich die Trailer ganz furchtbar fand, irgendwie so, ach, furchtbar theatralisch und so, ja, so typisch deutsch irgendwie billig nachproduziert. Das war es jetzt nicht, also ich war wirklich angenehm überrascht, aber es war trotzdem nicht mein Bier. Also es war irgendwie, es hat mich trotzdem nicht angesprochen, weil ich ja wahrscheinlich auch, weil ich eben die Story an sich ja schon kannte durch die US-Version und ja, also es hat für mich trotzdem nicht diesen Charme, dass ich da für eines der Kinder mitfühlen könnte. Also es geht ja darum, ich glaube 5 Jugendliche, die in einem Krankenhaus auf der Kinderstation zusammenleben oder ja, zumindest dort leben müssen, bei entweder Krebs oder Essstörung oder der eine Junge liegt im Koma, ja, dass sie daran gefesselt sind, dort leben zu müssen und die arrangieren sich eben zusammen, werden dann eine Clique und gute Freunde und versuchen sich gegenseitig aus dem Tief wieder hochzuholen. Hat mich einfach nicht, also die Darsteller, so gut sie vielleicht auch sind, aber hat mich überhaupt nicht gepackt, dass ich da vielleicht auch, was ich in der ersten US-Folge habe ich ja durchaus 1, 2 Tränen verdrückt und da war es nicht, habe heute aber auch mit Kollegen gesprochen und da kam es teilweise schlecht an, aber teilweise auch besser. Also ist wahrscheinlich auch so eine Sache, wo man selber reingucken muss. Ist natürlich auch ein sehr schweres Thema. Kann nicht jeder in jeder Situation schauen und auf jeden Fall, und die Quoten waren ganz fantastisch, um das jetzt nochmal für eine deutsche Serie.
Das wollte ich gerade auch noch sagen, ja. Also die erste Folge haben 2,36 Millionen Leute geschaut, was zu 7,3% Marktanteil geführt hat. In der werberelevanten Zielgruppe waren es sogar 12,8%, was für Vox extrem viel ist. Und es lief eine Doppelfolge und die zweite Folge hat sogar noch mehr Zuschauer gehabt, nämlich 2,46 Millionen, also nochmal 100.000 Leute mehr eingeschaltet. Und das ist schon ein ziemlicher Erfolg. Bleibt zu hoffen, dass der Erfolg anhält, dass quasi in Deutschland produzierte Serien auch weiter gefördert werden, gerade auch bei Vox, die ja sonst immer nur so dieses scheiß Scripted Reality haben, wo irgendwelche Leute irgendwas einkaufen oder kochen oder sowas, sondern wirklich auch mal ein bisschen ja, solche Geschichten gefördert werden.
Ja, wobei Vox ja dann trotzdem noch ein Sender ist, die ja teilweise noch auf Quiz setzen und so. Also da habe ich eigentlich noch mehr Vertrauen in die Zukunft des Fernsehens als bei dessen Muttersender RTL. Aber ja, ihr könnt die Serie bestimmt noch in der Mediathek auf Vox, ist das auch Vox Now, ich weiß gar nicht, noch nachgucken. Ja, und dann ab nächster Woche live im Fernsehen, um für gute Quoten für deutsches Fernsehen zu sorgen. Wäre ja wirklich mal wünschenswert.
In dem Sinne, habe noch eine kurze, Wild Island ist ja gestartet, die Serie, die quasi Lost als Fernsehshow sozusagen, also wo sie irgendwelche Leute, ja, das hatten sie so schön beschrieben gehabt in der einen Zeitung, ja, stand irgendwas drin, so, ja, ist wie Lost, plus ohne diese verwirrenden Hin- und Herblicke. irgendwelche Leute werden da auf so einer wilden Insel ausgesetzt. Die haben sogar auch geschrieben, wo das war. Ich habe es vergessen. Ist auch egal. Auf jeden Fall keine karge Insel, sondern irgendeine Südseeinsel.
Ne? Usedom.
Ja, Usedom. Genau, Insel Rügen. Und haben alle irgendwelche GoPros in der Hand bekommen und sind noch ein paar ausgebildete Kameraleute dabei, damit es nicht ganz so scheiße wird. Und die filmen sich quasi gegenseitig auch und das Material wird dann irgendwie hochgeladen und daraus wird eine Sendung gemacht. Die müssen halt dann ja, sich selbst versorgen und sind halt ein paar Leute dabei, die auch wissen, wie man sowas, wie man da überleben kann. Und gab es halt einen riesen Aufschrei da in den sozialen Medien, hier so ein Sturm im Wasserglas, weil da irgendwie vermutet wurde, dass die natürlich Tiere mit ihren Händen umbringen müssen und das wäre ja alles ganz furchtbar für die Tiere. Fand ich genial, wie ProSieben da reagiert hat drauf auf Twitter. Ich weiß nicht, ob es jemand mitbekommen hat. Also die haben da echt die Leute richtig, richtig gut drauf reagiert. Und ja, ich habe es selber nicht gesehen, vielleicht hat es aber jemand gesehen, hat auf jeden Fall ganz gute Quoten gehabt, Wild Island.
Aber ich glaube nur am ersten Tag, am zweiten Tag war es schon wieder schlechter,
ich, ja. Hat auch, glaube ich, ja gut, das ist normalerweise dann immer so. Hat aber ein ganz gutes Lead-In, glaube ich, gehabt. Also vorher war irgendwie eine Show, die ganz gut
zieht. Hunger Game am Sonntag.
Ah, ja genau, dann passt es ja. Ja, das nur ganz kurz, damit ihr das mal gehört habt. Und dann können wir ja weitermachen mit der nächsten Serie. Daniel.
Ja, Marie hat noch was drin. Was heißt das?
Morgen höre ich auf.
Ach so, ja, sorry, Entschuldigung. Ja, genau. Das deutsche Breaking Bad, wie vor 2 Jahren oder so schon mal angekündigt, vom ZDF mit Bastian Pastewka in der Hauptrolle, startet jetzt endlich und zwar am 2. Januar nächsten Jahres. Also, naja, sind ja nur noch 2 Monate, nachdem das ja, wie gesagt, schon vor 2,5 Jahren mal angekündigt wurde. Bastian Pastewka spielt eben einen Familienvater, der aufgrund chronischen Geldmangels, ich weiß gar nicht, ob er direkt ein Problem hat, auf jeden Fall fängt er an, Geld zu fälschen. Und es ist wohl auch nur 4 Folgen, also klassische Miniserie, aber soll wohl sehr amüsant sein, ja, Dramedy-mäßig.
Welchem Sender?
Und ZDF.
Also müsste der Mediathek verfügbar sein dann eigentlich.
Genau, gehe ich sehr schwer von aus. Genau.
Dann werden wir es auf alle Fälle besprechen.
Ja, ich freue mich da auch drauf. Ja, wie gesagt, jetzt hat
ich glaube, unser Berliner Studio wird am 2. Januar noch nicht wieder fit sein zum Fernsehen gucken. Die müssen das dann nachgucken in der Mediathek.
Genau, Mediathek. 7 Tage verfügbar, dann gucke ich es halt später.
Apropos Pastewka, da habt ihr jetzt am Samstag auf den F-Samstagskrimi gesehen. Das war, jetzt muss ich schon überlegen, Erik, du warst da sowas immer auf Anhieb. Hä? Den Samstags-ZDF.
Samstags-Krimi.
ZDF. Auf ZDF.
Als ob ich das.
Rosamunde?
Rosamunde Pilcher. Genau, kommt immer Sonntag.
Ach, mein Gott, das will ich nicht jetzt. Auf jeden Fall ist es ein Krimi. Da spielt auch der Bruder von Pastewka mit als Kommissar.
Der hat einen Bruder. LK.
Und Pastewka, der mit dem Haus wohnt.
Ach so, ich dachte, du meinst jetzt wirklich die Figur. Also.
Nee, aus dem Pastewka spielt, ist doch der Bruder.
Ja, ja,
der hat
doch ja,
diese Freundin da, diese nervige.
Ja.
So, und in diesem Krimi auf DDF, da spielt der Bruder ja auch diesen Kommissar, so eine ernste Rolle. Und seine Ehefrau in diesem Krimi war dann auch halt dieselbe wie bei Pastewka.
Scheiße.
Das war halt sehr lustig. Und da spielen die aber komplett andere, also so ernste Rollen. Ne?
Aber kannst du die ernst nehmen dann? Also oder siehst du die
ja, ja. Der Rolle? Ja, der Typ ist schon schwierig, den ernst zu nehmen, weil der spielt dann halt einen ernsten Ermittler und du hast halt immer diesen Bruder von Pastewka vor Augen. Ja. Aber ich glaube, der ist sehr erfolgreich, weil der macht jetzt auch einen Tatort zu Kommissar auf ARD, von da, der ist gut im Futter. Also der zieht sein Ding, glaube
ich,
durch.
Weil ich das gerade nicht mitbekommen habe, ist das der echte Bruder vom Herrn
Pastewka? Nein, der aus der Serie.
aus der Serie Pastewka.
Ja, aus der Serie Pastewka.
Also der, ja, mal gucken, ob man da irgendwas.
Der Serienbruder, der Schauspieler, guckt immer raus, wie der heißt. Und wie kompliziert kann das ja nicht sein.
Wie heißt er da? In der Serie heißt er auch Pastewka, nehme ich an, oder? Wenn das der Bruder ist. Also der Rollenname.
Hä? Doch, da muss der auch Pastewka heißen. Wenn es der Bruder ist, heißt er auch
Pastewka. Ach so, in der Pastewka-Serie, ja, aber nicht in der ZDF-Krimo.
Ah, hier gibt es einen Hagen Pastewka.
Genau, Hagen Pastewka.
Von Matthias Matschke.
Ja, genau. Matthias
Matschke. Ach, der, ja, den kennen wir ja.
Ja,
den kennen wir. So, und jetzt gucken wir nochmal, wo der, was sagst du, das war ein Kinofilm oder?
Nein, ZDF-Samstagskrimi.
Da gibt es Helen Dorn.
Ja, genau.
Ah, siehst du.
Das ist auch nicht schlecht. Könnt ihr euch angucken, das spielt auch in Düsseldorf.
Oh Gott.
Ja, nee. Alex immer noch, aber auf jeden Fall ist das ein guter Krimi.
Gut, kommen wir direkt zur nächsten Serie. Man merkt schon, hier ist das Fachpublikum am Werk. Wir gucken Fernsehen, alles was länger ist als Serienformat, dann wird es schon ein bisschen kritisch bei uns. Wir haben schon bei, eine Serie,
schon,
die...
Warte mal jetzt ganz kurz, wenn wir schon bei solchen Sachen sind, dann kann man ja auch mal eine Lanze preschen für deutsche Krimis, weil die finde ich gerade nicht schlecht. So.
Ja, keiner was sagt, dass die nicht schlecht sind.
Ja, guckt ja keiner von euch. Ihr guckt ja wieder so eine blöde Sachen wie American Horror Story, wo keiner was versteht und die doofe Lilly Gaga spielt. So, die nächste Serie, das heißt You, Me and the Apocalypse. Keiner weiß, wie man Apokalypse auf Englisch ausspricht, deswegen sagen wir es aber auf Deutsch. Fertig.
Apocalypse also, Now? Muss doch, es ist Apocalypse.
Apocalypse.
Apocalypse. Wir können aber unseren Freund Google fragen. Moment mal bitte.
Apokustik.
Ja, erzähl doch mal einen Witz, solange ich hier Apokalypse eingebe. Warte, tippe ich mich mal dreimal mit meinen dicken Fingern.
Irgendwas mit dem Schäfer, das ist so ganz coolen Witz.
Ja, genau. Oh,
super was, Witz, wo habe ich den letzten Mal? Super
was
Witz.
Was essen Hunde am liebsten? Bellkartoffeln.
Ah, da muss man wieder Ossi sein, keine Ahnung.
Super Witz. Super Witz. Kommt ein Gast in die Kneipe und setzt sich so an den Tresen und sieht. Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen.
Das sind die besten Witze.
Ich überlege mir dann mal, wenn
sieht ein großes Glas mit ganz viel Geld? Ist das der
Witz? Nee, sieht einen ganz kleinen Schimmel. So einen kleinen Mini-Schimmel. Hinter dem Witz?
Nein.
Wo habe ich den denn her? Sie ist so einen kleinen Schimmel um die Ecke laufen, ne? Und fragt so den Barkeeper, sag mal, habe ich gerade richtig gesehen? Da läuft ein kleiner Schimmel um die Ecke. Ja, ja, geh mal in den Keller in die Ecke und dann weißt du, was da schiefgelaufen ist. Dann läuft er so runter, geht so in den Keller von der Bar. Kommt nach fünf Minuten wieder hoch mit einer Melone unterm Arm. So, ey, jetzt muss mir mal helfen.
Also ich kenne ihn ja ein bisschen anders.
Und dann sagt er,
ja, da gibt's hier da diese Wunderlampe und da kannst du dran reiben und da kommt ein Geist raus und da kannst du dir was wünschen. Ja, dann geht er da hin, reibt an der Lampe, so, kommt ein bisschen Rauch, kommt ein Geist raus, sagt so, ja, du hast hier einen Wunsch frei. Dann sagt er, ich hätte gern 3 Millionen in kleinen Scheinen. Macht's Bing, sind 3 Melonen da und 3 kleine Schweine. Und so, was ist denn jetzt los? Ne? Geht er wieder zu dem Mann hin mit dem Schimmel und sagt so, du, der Geist aus der Lampe, der ist irgendwie schwerhörig. Ich habe mir 3 Millionen in kleinen Scheinen gewünscht und da waren 3 Melonen und 3 kleine Schweine. Und da sagt er, na glaubst du, ich habe mir einen 10 cm großen Schimmel gewünscht? Ah nee, 30 cm war es, ne? Du hast...
Oh Gott, das sieht man aber nochmal.
Jetzt habe ich es wieder. Also wie gesagt, eine kleine Schimmel läuft da um die Ecke und dann geht er runter in den Keller und kommt nach 5 Minuten wieder hoch. Ah ne, Quatsch, andersrum. Der Barkeeper sagt, unten im Keller ist ein kleiner Zauberer, der erfüllt dir einen Wunsch. Und dann geht er runter in den Keller und nach 5 Minuten kommt er wieder hoch mit einer Melone unterm Arm und einem kleinen Schwein läuft hinter ihm her. Und dann sagt er zu dem Barkeeper, kann das sein, dass der Zauberer uns nicht versteht? Und dann sagt der Typ dann halt, ich habe mir auch keine Melone und ein kleines Schwein gewünscht, sondern 1 Million in kleinen Scheinen. Und dann sagt der Barkeeper, denkst du, ich habe mir einen kleinen Schimmel gewünscht?
Aber warum sollte er sich einen kleinen Schimmel wünschen?
Ja.
Merkst du selbst, ne?
Ach, warte mal, ich muss jetzt...
Der wird mit jeder Inkarnation besser, der Witz. So, wir haben eine Serie, da geht's um die Apokalypse.
Ich mache jetzt mal mit anderen Sachen weiter.
Genau, mach mal. You, Me and the Apocalypse, wie auch immer. Wir können ja Annemarie jetzt nochmal aussprechen. Lass sie, was du es aussprechen.
Nee, ich wollte aber sagen, die Serie kommt dann ab 2. Halbjahr 2016 bei Fox, dem Sender mit V, wo auch gerade schon Red Band Society bzw. Club der Roten Bänder läuft.
Oha.
Oder hier der neue Serienkanal.
Ja, wirklich. Nee, warte mal. Nee, das ist gar nicht für die Serie. Das ist für Weinberg.
Oh.
Ich hab's falsch eingebracht.
Annemarie versucht den Witz noch zu toppen jetzt.
Ich dachte gerade, warum wollen die so eine 0815-Sendung eigentlich bei Vox ringen? Aber ja, nee, ich glaube, es war Weinberg.
Weil Vox ja für Qualität steht, oder was? Also, Alex, komm, jetzt fangen wir an. You, Me and the Apocalypse.
Und der Schimmel.
Und der Schimmel.
Und der kleine Schimmel. Apocalypse. So, ich hab's jetzt hier, guck mal, kommt's auch von Google.
Apocalypse, genau.
Apocalypse. Also, die nächste Serie, die wir jetzt besprechen. Ob ich sie denn eigentlich hingepackt, das Dokument? Hier. You, Me and... Apocalypse. ist eine... ist eine englische Serie diesmal wieder. Ich habe mir gedacht, oh Mann, so ein Mist, hatte Daniel wieder eingetragen, weil da trägt immer so englische Serien Mist hier ein. Aber ich muss deutlich sagen, ich habe da eine hohe Wertung gegeben, was ja schon mal viel heißt. So, auf jeden Fall ist es eine Serie, da wird man am Anfang direkt vor eine der Tatsachen gestellt. Man sieht eine komische Zusammensetzung an Leuten in einem Raum. Irgendwie die einen heulen, die anderen freuen sich, die anderen gucken wieder ganz dramatisch irgendwie Richtung Kamera und man weiß gar nicht so richtig, was es eigentlich abgeht. Und dann erfährt man irgendwie, dass die Welt gerade untergeht und man ist so direkt reingeschmissen in die ganze Geschichte und man wundert sich, was ist eigentlich hier Phase. Und dann gibt es ein wunderbares filmisches Element und da wird man 30 Tage plus 4 zurückgeworfen und startet am Anfang der Geschichte und man erhält, man wird, jetzt bin ich schon auseinander, jetzt kriegt man drei Personen vorgestellt. drei Personen vorgestellt, die so die Hand, wo man nicht genau weiß, was da eigentlich abgeht, aber die drei Personen anscheinend sind sehr wichtig in der ganzen Geschichte und da bringt man so die drei Personen und die drei Sachen vorgestellt. Und diese wären zum einen ein ganz biederer, englischer Mann, junger Mann, Ende 20, sag ich mal, der einen ganz langweiligen Job hat und irgendwie in der WG wohnt mit so einem coolen Typen. Und der ist so ein totaler Kontrollfreak. Und der geht dann irgendwie, ganz normaler Typ, also der ins Büro geht, arbeitet dort, hat gerade Geburtstag an dem Tag, das ist auch noch wichtig, hat irgendwie keine richtigen Freunde, muss sich irgendwie selber Nachrichten schicken und sich selber zum Geburtstag gratulieren, ganz traurige Geschichte eigentlich. Und der geht dann irgendwie ins Büro und wird dann dort passieren verschiedene Sachen noch, seine Mutter besucht ihn, gewünscht ihn alles zum guten Geburtstag und so weiter und so fort und wird dann aber ganz abrupt von der Polizei verhaftet, weil beschuldigt wird, irgendwelche kriminellen Sachen getan zu haben, irgendwie sich irgendwo reingehackt in irgendwelche Systeme und so Internetkriminalität begangen haben. Aber das ist halt ein ganz biederer Typ und das nimmt man ihn auch irgendwie nicht ab, sondern er ist auch komplett überrascht über seine Verhaftung und sitzt dann halt da in der Polizeistation im Verhörraum und wird dann auf 14 Jahren verhört. Und das ist schon alles ein bisschen spanisch. So, das ist so der eine Strang. Der zweite ist eine Nonne, ne? Eine Nonne ist das, ja. Mhm. Aus ihrer Gruppe da rausgeschmissen wird und zum Vatikan reisen muss, um dort einen Job Angebot anzunehmen, keine Ahnung, oder sich zu bewerben. Und wieder mit Eriks Lieblingsschauspieler, glaube ich, Rob Lowe, ne? Das ist doch dein großer...
Cool, wie kann der das alles so nebenbei machen? Ja, ey.
Ja, ne? Bisschen wie wir, aber auf jeden Fall ist der da der Ober... Was ist denn das dann? Pfarrer, Priester, keine Ahnung.
Der Papst,
der sich halt irgendwie einstellen muss und der aber ein relativ relaxes oder ein lockeres Leben dafür, der raucht und nimmt böse Wörter in den Mund und trinkt seinen Alkohol und der ist halt nicht so der klassische Priester, Papst, was auch immer, sondern ist so ein bisschen, der nimmt es alles ziemlich locker. Und findet halt die Einstellung von der Nonne ganz gut und stellt sie dann halt doch irgendwie für was auch immer irgendwie einen Job. Und die dritte Person, die wir kennenlernen, ist eine Mutter, deren Sohn auch so sich so Internetkriminalität begeht und sich überall reinhackt. Und der wird natürlich dann irgendwann, fliegt auf und sie nimmt die Schuld auf sich und wird dafür dann in den Frauenknast gesteckt. Ganz lustig gesehen, wie sie dann irgendwie von der mexikanischen, spanischen Gang dann irgendwie abgezogen werden will und dann sind so die wie nennen sie es in den USA, die White Power Bewegung, die amerikanischen Nazis auf gut Deutsch, die dann auch so die andere Gruppe im Knast spielt und die wollen dann so irgendwie auf ihre Seite ziehen und sie denkt aber, dass sie dann relativ schnell wieder rauskommt aus dem Knast und verscherzt es sich mit beiden Gruppen irgendwie und also ganz lustig eigentlich dargestellt. Und so, das sind so eigentlich so die drei Hauptcharaktere, die man so in der ersten Folge kennenlernt. Eigentlich ganz amüsante Geschichten, ganz amüsante Charaktere, muss ich sagen. Und das, was dann alle drei so ein bisschen verbindet, ist der Fakt, dass auf einmal dann der amerikanische Präsident verkündet, dass ein großer Komet auf die Erde zurast und innerhalb von 30 plus 4 Tagen die Welt dann einfach mal ausgelöscht, ausradiert wird. Ne? Und mit dieser Nachricht bricht dann das Mega-Chaos aus. In dem Gefängnis, wo die Mutter sitzt, bricht Chaos aus. Sie wollen alle raus. Auch in dem Vatikan bricht das Mega-Chaos aus. Und auch bei unserem englischen, Freund, ich weiß nicht, ich habe den Namen gar nicht im Kopf von dem Kollegen, aber von unserem dritten, bisschen biederen Typen, der, ja, versinkt dann auch irgendwie im Chaos, weil er dann irgendwie auch noch rausfindet, dass er einen Zwillingsbruder hat. Also man muss noch erklären, dass er adoptiert wurde. Das kriegt er alles dann in diesem ganzen Tohuwabohu, kriegt das mit, dass er adoptiert wurde. Und dann auch noch einen Halbbruder irgendwo hat. Und dieser Halbbruder ist halt dann dieser Bösewicht, sag ich mal, der die ganzen schlimmen Sachen gemacht hat, wofür er eigentlich jetzt wo er für verhaftet wurde. Und genau, und da bricht das Mega-Chaos aus und er will irgendwie noch versuchen, seine Ex-Frau zu finden, wo er gedacht hat, dass sie irgendwie entweder abgehauen oder verstorben ist. Er müsste nochmal helfen, glaube ich.
Verschwunden. Flughafen einfach
genau.
Weg war.
Ja, genau. Und die ist jetzt irgendwie mit seinem nicht bekannten Zwillingsbruder irgendwie zusammen. Und da will er irgendwie versuchen, die wiederzufinden. Und ganz komisch, dann die Mama, die im Knast sitzt, die wird dann irgendwie abgeholt von dem Zwillingsbruder befreit von dem Zwillingsbruder.
Ja.
Also ganz, ganz komische Verstrickungen bei diesen drei Charakteren. Was die Nonne da für eine Partie hat oder was für eine Aufgabe hat, das weiß man noch nicht so richtig. Auf jeden Fall, Ende der Folge ist, dass wir dann wieder in der Anfangssequenz sind. Und sie wieder alle auf der Couch sitzen sehen, ein schöner Schwenk über alle Gesichter und alle machen sie haben irgendwie eine andere Mimik und man steht wieder komplett irgendwie im ahnungslosen Raum und weiß so gar nicht so richtig, was hier eigentlich jetzt Phase ist. Nur man weiß halt, dass die Welt untergeht oder dass der Komet drauf zurast. Und man weiß eigentlich nicht, wie es weitergeht. Also das ist halt so ein schöner Aufbau einer spannenden Idee, sag ich mal. Ich will einfach wissen, wie geht es weiter? Wie kommen die drei zusammen und was haben jetzt die Internet-Hacker oder diese Bande mit dem Kometen zu tun und so weiter und so fort? Das ist alles so ein bisschen noch mysteriös. Und allein der Fakt, dass man irgendwie so nur so Bröckchen hingeworfen bekommen hat, die aber allein schon sehr doch lustig und interessant waren, will man doch eigentlich, oder ich will wissen einfach, wie es weitergeht und werde auf jeden Fall dranbleiben und werde es weiter gucken, weil das wirklich wirklich auch amüsant war. Also die Szenen im Knast oder die Szenen im Vatikan, die waren wirklich lustig, da habe ich auch wirklich lachen müssen, weil die Situation, die Charaktere echt amüsant waren und schauspielerisch ich die Leute auch echt gut fand.
Ich kann dir eigentlich da nur recht geben. Wie gesagt, ich bin da auch relativ ohne Erwartung rangegangen, außer dass ich dachte, es wäre eine rein britische Serie, was man dann aber wahrscheinlich, wie du bestätigen kannst, schnell ab ACTA legen kann. Also man merkt schon, aufgrund der Schauspieler, wie gesagt, einer der Hauptfiguren ist halt dieser Rob Lowe, der ganze Production Value ist halt irgendwie doch amerikanischer angehaucht. Es ist alles irgendwie sehr, sehr nett gemacht, sehr schön gemacht. Alles nicht ganz so kitschig oder so ein bisschen Low Budget, was sonst so amerikanische Serien haben. Geht 30 Minuten, die erste Staffel ist eine Mid-Season-Serie, ist glaube ich auf 10 Episoden angelegt. Ich glaube, da wird auch nicht viel mehr kommen. Und ist halt wirklich so eine eigentlich coole Mischung aus, Mystery ist jetzt zu viel gesagt, aber du hast halt diese ganzen unterschiedlichen Charaktere, wie du gerade gesagt hast, also dieser Typ, dieser Bruder, der so ein bisschen gefühlt wie so ein Mitglied der, wie hießen die, Anonymous da, Hacker-Bande da wirkt und alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Es ist einfach ziemlich cool und du weißt halt irgendwie, enden sie alle in diesem Bunker und man weiß noch nicht so richtig warum. Du hast ja nur vergessen, dass dieser biedere Bruder, also von diesem Hacker-Pärchen, also ein Hacker-Bruder und jetzt dieser biedere Bruder, bei der er der Bank arbeitet, auch dann irgendwie von der Polizei einfach festgenommen wird und dann verhört wird und dann wird ihm alles vorgeworfen und er sagt, nee, ich hab's nicht gemacht und dann stellt es da innerhalb dieses Verhörs halt raus, dass er irgendwie einen Doppelgänger hat und das, also einen Bruder hat, das können sie ihm aber alles dann nicht sagen und erst als die Welt untergeht, wird ihm quasi so reinen Wein eingeschenkt. Ich dachte ja, aber da kann ich auch falsch liegen, dass die Nonne seine ehemalige Frau, Freundin war, ne?
Nee.
Okay, insgesamt sehr ein sehr bunter Cast. Jeder einzelne weiß irgendwie zu glänzen. Die machen wirklich Spaß. Einen, der also als Schauspieler heißt er Joel Fry, der den Freund von Jamie, also diesem Hacker da spielt. Der dieser mit den krausen Haaren, den kannte ich von wie heißt die gute Serie? Trollied, so eine Comedy-Serie, und den fand ich relativ cool. Den müsstet ihr aber auch kennen. Der hat nämlich insgesamt irgendwie 8 Episoden auch bei Game of Thrones mitgespielt, habe ich gerade gesehen. Und also insgesamt ein schöner, bunter Cast, eine coole Geschichte, wobei ich mir nicht ganz im Klaren bin, wie die Geschichte weitergeht. Vor allem, es ist ja nur quasi beendet, die Apokalypse hat stattgefunden. Die sitzen alle im Bunker und schauen, was passiert. Da bin ich mal gespannt, wie es weitergehen wird und was da passieren wird, beziehungsweise ob das allein diese 10 Episoden darauf ausgelegt sind, wie sie in diesen Punkt gekommen sind. Aber ich war positiv überrascht, also mir gefällt es sehr gut, und ich werde, das ist eine der Serien, die ich wahrscheinlich auch zu Ende gucken werde, weil ich den Humor toll finde und weil es genügend Spannung gibt. Alex, beziehungsweise Erik erstmal, du hast es ganz nett gefunden, aber so richtig überzeugt hat es dich nicht, oder?
Ja, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen so der richtige Drive bei den bei der Story selbst, ja. Es gab ja jetzt speziell im letzten Jahr im Kino diverse Filme, die sich so mit der Apokalypse beschäftigt haben, mit dem Ende der Welt. Da gab es hier The World's End, This is the End. Dann gab es eben hier Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt. Und ich habe eigentlich diese Filme alle irgendwie durch Zufall irgendwie gesehen. Entweder in der Sneak Preview oder so halt mal. Und naja, irgendwie diese drohende Apokalypse, das fand ich irgendwie in manchen Filmen schon ein bisschen besser dargestellt. Oder auch diese Handlung, wenn jetzt einmal das Ende so bekannt ist, wie zum Beispiel bei Heroes Staffel 1, ist ja auch nichts anderes, ja. Da wissen wir, okay, da geht irgendwie die Welt unter. Und was passiert jetzt bis dahin? Was kann da noch getan werden, ne? Oder was wird da getan? Fand ich halt bei Heroes zum Beispiel ziemlich gut gelungen, dass es mich gleich irgendwie interessiert hat, was mit den Personen nun passiert. Hier sind mir manche Sachen irgendwie völlig egal. Also manche von den Storylinien sind ganz interessant, wie mit der Frau da im Knast, wie die da umgeht und was da noch jetzt passiert. Aber wiederum andere, die sind mir völlig am Arsch vorbeigegangen, und das weiß ich nicht. Also es war gut gedreht und nette Idee mit Sicherheit, aber da hätte man so viel mehr draus machen können.
Naja, mehr draus machen können, ist ja die Frage. Also ich meine, wenn du so viele Sachen schon gesehen hast, dann ist es natürlich die andere Sache. Aber ich fand es halt nicht unspannend. Und wie gesagt, gerade weil es halt so verschiedene Charaktere sind, die so unterschiedlich sind.
Ja. Auch.
Das macht den Reiz aus.
Das ist ja auch mehr jetzt ein bisschen auf lustig, glaube ich, getrimmt und nicht so auf ernst und hier Weltuntergehen und, oder? Also das ist ja mehr so ein bisschen.
Ja, es ist mehr Komödie. Und ich fand auch den Teil im Knast halt unheimlich witzig irgendwie. Also weil dann die im Knast war, die Mutter eigentlich so als sich was Besseres darstellt und dann quasi zwischen allen Fronten, also allen Vereinigungen, die es da so gibt, in dem Knast plötzlich gegen sie hatte und nur eine, eben diese crazy Bitch da, sie so halbwegs...
Am ersten so schüchtern und dann, wo sie denkt, sie kommt raus, wird total mutig, und dann, das konnte man in dem Moment schon erwarten, ja, die muss da wieder rein, ja. So. Und wer auch noch mitspielt, Jenna Fischer, ich weiß nicht, die spielt die Rhonda, weil die beobachte ich nämlich schon eine Weile, weil die hat nämlich genau am selben Tag Geburtstag wie ich, auch im selben Jahr. Die beobachte ich schon, wenn die in irgendwelchen Kinofilmen auftritt und sowas. Deswegen, ja, die ist immer ganz nett so.
Wer?
Die Rhonda spielt die.
Wer war denn das?
Jenna Fischer heißt die Schauspielerin.
Na, das ist die ist im Knast, aber ich weiß nicht, ob. Nee, das ist nicht die Crazy Bitch, das ist doch die, von der wir reden. Die Mutter, so. Die dachte.
Ja,
okay.
Genau. Ja, gut, alles klar, jetzt habe ich es, ja.
Ann-Marie, wie sieht es bei dir aus?
Ja, Moment, ich habe gerade meinen Knopf nicht gefunden. Ja, also mich lässt die Serie relativ kalt, weil ja, dieses ironische oder ja, dieser lustige Aspekt, der da noch beischwingen soll, hat sich mir echt nicht so erschlossen. Also ich fand hat bei mir eher so dahin geplätschert. Ich konnte jetzt nichts mit unserem Hauptdarsteller und auch nicht mit dieser Mutter. Die zwei waren für mich so die Hauptpfeiler der ersten Folge. Ich konnte jetzt nicht so viel mit denen anfangen. Die waren mir beide irgendwie viel zu blass und viel zu für mich nichtssagend und egal. Und habe mir dann die zweite Folge noch angeguckt, aber die eher, also dann wirklich nur noch nebenbei. Ich dachte, ja komm, vielleicht kriegen sie mich jetzt noch. Aber Es läuft eigentlich genauso weiter wie die erste Folge und also ich schätze mal, wenn die erste Folge gefällt, der kann da noch schön weiter gucken. Aber für mich, also ist jetzt nicht schlecht, aber für mich halt überhaupt nicht herausragend, weil ich sage, ich will jetzt wissen da, wie es da im Bunker weitergeht oder wie das überhaupt alles passiert. Das ist mir herzlich egal. Vielmehr bin ich geschockt davon, dass ich jetzt erst gemerkt habe, dass diese ehemalige Zellengenossin, die dann letztendlich mit Rhonda, also mit der Mutter, ausbricht. Ich weiß nicht, Daniel, hast du sie erkannt?
Mir kam sie bekannt vor, aber ich...
Das ist Megan Mullally, die Karen aus Will and Grace.
Ach du Scheiße. Nee, habe ich auch nicht erkannt.
Ja.
Da muss ich doch nochmal meine zweiten...
Normalerweise sieht die Darstellerin auch nicht so aus.
Ja, weil die so krause Haare hat, also so ja, lockische und also wirklich...
Ja,
und nein, die hätte ich nie erkannt. Die kam mir nicht mehr bekannt vor.
Ja, ja, genau, das habe ich gerade in der IMDb entdeckt. Du musst jetzt erstmal nachgucken, wer das sein soll. Also, wow, das hat mich jetzt richtig überrascht. Aber ja, ansonsten eine okaye Serie, aber die sowohl thematisch als auch von der Stimmung her mich nicht trifft und nicht für mich ist.
Na gut, muss es ja auch nicht. Aber wie gesagt, also wir beiden Rätschbrüder, wir mögen sie. Hast du noch mehr geguckt oder den Piloten bis jetzt, Alex?
Nee, noch den Piloten bis jetzt.
Okay, ich bleib dran. Wie gesagt, sind 10 Episoden, eine halbe Stunde. Also in 5 Stunden ist man dann auch durch, kann man sich theoretisch aufheben und dann so an einem, 2,5 Abenden durchschauen, dann hat man es auch geschafft. Vielen Dank für den Tipp, also mir hat es gut gefallen, wie gesagt, ich bin für britische Serien immer zu haben, auch wenn es in dem Fall halt nur zu 50% britisch ist. Bringt uns zur nächsten Serie, beziehungsweise noch ein kleines Zwischenspiel. Wir haben im letzten Podcast Red Oaks besprochen und das ist dieses Jahr wirklich eine der ganz, ganz wenigen Serien, die ich auch zu Ende geguckt habe. Einmal komplett durch. Hat das schöne Feeling so dieser 80er-Filme, was wir im letzten Mal schon angekündigt hatten, die ganze Staffel hindurch. Ich finde die Charaktere toll, ich fand die Handlung toll. Sie ist dann am Ende gar nicht mehr so auf lustig getrimmt, sondern schon ein bisschen tiefgreifender, eher so Richtung, Coming of Age, also was unseren Hauptcharakter angeht, kann ich nur wärmstens empfehlen. Wer noch schwankt, gucke ich weiter oder nicht. Ja, der Typ, der in dem Tennisclub anfängt zu arbeiten.
Hör auf.
Und sich dann, es ist also niveauvoller, als ich gedacht hatte und macht halt wirklich Spaß. Annemarie, hast du eigentlich mal reingeguckt bei Red Oaks?
Nein.
Gar nicht. Also guck mal rein, also ist wirklich cool, wenn du so ein bisschen die 80er-Filme magst, wenn du ein bisschen was, du magst ja auch so Coming-of-Age-Geschichten.
Ja, dann, ich hatte die ja eigentlich auch vorgeschlagen, aber ich habe dann letzte Woche...
Na toll.
Ich habe
komplett einmal durchgeguckt.
Zum Podcast.
Und würde mich freuen.
Alex und mir eine große Freude gemacht.
Ja. Immer wieder gern.
Und würde mich freuen, wenn es dann eine zweite Staffel geben könnte, weil das Ende ist halt so, ich will es nicht verraten, aber dass es da noch weitergehen könnte. Dann kommen wir doch unmittelbar.
Geht das dann in die 90er rein, ja? Kommt dann Scooter und Dr. Alban und so.
80er, die sagen mir überhaupt nichts. Nee, aber Quatsch, 80er geht ganz normal weiter, aber würde passen. Dann kommen wir zu einer Serie, die wieder mal aus dem deutschen Lande kommt. Und zwar geht es um die deutsche Serie Weinberg. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass von dieser Serie, wenn man sich anschaut, ein Großteil des Castes irgendwie so ein leicht, ich sage es mal, das nicht irgendwie kritisch, aber so ein leicht Ossi-Akzent hat. Und dann habe ich mir so die ersten 3, 4, 5, 6 Hauptcharaktere mal durchgeschaut und da tatsächlich die guten Leute kommen alle aus dem Osten. Aber ist auch vollkommen egal. Stimmungstechnisch, es ist eine, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es da eigentlich geben wird, glaube ich, eine Miniserie, 5 Episoden, ich habe keine Ahnung. Und die fantastisch gemacht ist für eine deutsche Serie und wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen mithalten kann, hat zwar hinten raus ein paar Längen, die deutsche Serien halt so haben, aber trotzdem die doch relativ spannende Geschichte dieser Serie trägt darüber hinweg. Worum geht's? Wir erleben jemanden, der ganz am Anfang aufwacht, hat so ein bisschen Lost-Moment, in einem Weinberg aufwacht, in einem irgendwo idyllischen Örtchen, in einem fiktiven irgendwo idyllischen Örtchen. Weinanbaugebiet wird ganz groß geschrieben und eine Weinkönigin hängt so quasi über den Weinreben blutend und ist tot. Und derjenige, der gerade aufgewacht ist, rennt zurück ins Dorf, stolpert noch über einen, so ein bisschen zurückgebliebenen, versucht mit ihm Kontakt aufzunehmen. Der rennt nun wieder weg und er stolpert so in eine typische deutsche Kneipe, in die man eigentlich ungern gehen würde, außer man, hat ein gewisses Alter erreicht. Also die ist so ein bisschen bieder angehaucht, überall dunkles Holz und alles verqualmt und alles irgendwie unschön und dahinter steht ein Bar, wie heißen die eigentlich in einer Bar, also in einer Kneipe, also so ein Kneiper, ein Kneipier, der gleichzeitig aber auch der Bürgermeister ist und da merkt man schon, dass dass halt so dieses ja, Klischee dort wirklich bedient wird. Und dann,
wie in Bad Salzungen, oder?
Ja, da ist dann auch, ich weiß es nicht.
Alles in Personalunion.
Wer nichts wird, wird Wirt und wer das verpasst, wird Gast.
Genau, und der ist halt beides so. Und hat eine sehr gut aussehende Frau, mit der aber irgendwie nichts mehr läuft, aber das erfährt man erst so nach und nach. Und wie gesagt, unser Hauptcharakter...
Aber bei der Frau läuft was, ne? Oder?
Bitte?
Aber bei der Frau läuft was.
Das könnte man so sagen. Na jedenfalls, und unsere Hauptperson sagt halt, ja, ich habe da eine Leiche gefunden und dann sagt, ja, ruft die Polizei und na, der Bürgermeister und Wirt sagt natürlich, nein, halt, wir regeln das auf unsere Art, holt, also ich eine Schrotflinte hinter dem Tresen vor und dann gehen sie erstmal allesamt, also die ganze Belegschaft, die da in der Kneipe gerade sitzt, in den Weinberg und guckt, natürlich ist die gute Dame nicht mehr zu sehen. Weil der Gastwirt so nett ist, gibt er unserem leicht ledierten Freund dann aber auch gleich mal das beste Zimmer des Hauses, also ein Zimmer, und dann kommt halt eine Dame rein, wo sich hinterher herausstellt, dass das die Ehefrau des Wirts ist und verführt ihn erstmal, gibt es ein bisschen eine amoröse Szene und dann wacht er auf, leer im Bett und sie ist nicht da und er weiß nicht so richtig, ob das nur alles so real war. Dann ist das sein Problem, er wacht halt auf, hat keine Erinnerung an das, was so richtig geschehen ist, außer dass da eben diese Dame ist und versucht ein bisschen zu forschen. Und dann stellt sich heraus, dass diese Weinkönigin erst noch die Weinkönigin werden wird, denn der Wirt hat ihn auch eingeladen auf ein Weinfest und es stellt sich heraus, dass diese noch am Leben ist und als er sie trifft und sich von ihrem Leben überzeugt, bittet sie ihn aber um Hilfe und das wird dann schon ein bisschen seltsam und ja, es kommt zu diesem Weinfest und es eskaliert irgendwie, man merkt halt nicht so richtig warum und weshalb und es ist so, dass die Weinkönigin am Ende dieser ersten Folge halt auch dann tot in den Seilen quasi hängt. Sie ist tot und unser Hauptcharakter weiß halt trotzdem noch nicht so richtig, warum jetzt eigentlich das so geschehen ist. Er sucht dann auch noch eine Psychologin auf, die eigentlich schon zur Ruhe gesetzt hat, gespielt von Gudrun Landgräbe, die eigentlich nichts zu tun haben will und dann doch ihn so ein bisschen ausforscht und auskundschaftet und ja, und das die ganze Sache entwickelt sich. Das Spannende, was ich daran finde, ist, dass halt in diesem Dorf halt irgendwie jeder mit jedem ein bisschen verbandelt ist, jeder irgendwie mit jedem irgendwas am Laufen hat, irgendwie über drei Ecken verbannt ist. Der Wirt will eigentlich von einem, also von dem Vater der Weinkönigin den Weinberg abkaufen, weil die existenziell da irgendwie nicht mehr am Laufen sind, also den Weinberg nicht mehr laufen können, also nicht mehr finanziell tragen hat. Aber er will jemand anderen verkaufen, die dann ganz groß Wein macht, wobei der Winzer, der Kellermeister, der den Wein eigentlich macht, nur ein kleineres Licht ist. Es ist der Ehemann, weil die Frau, das ist wieder die Frau, oder dieses Paar, das diesen, naja, ich sage jetzt mal, behinderten Sohn hat, der durch den Weinberg rennt. Der wiederum hat aber gesehen, dass diese Weinkönigin an dem Tag auch tot hing. Und dann, als er ihn, also diesen unseren Hauptprotagonisten, wie heißt der eigentlich, unser Hauptprotagonist? Habe ich gerade den Namen vergessen. Der Mann, ach so, der heißt Fuchs irgendwas, also nennt er sich Fuchs, tralala, will ihn dorthin führen und ja, und dann wird er niedergeschlagen und dann, wie gesagt, ergibt sich, dass diese tot ist. Also da gibt es ganz viele Verwirrungen. Man weiß nicht so richtig, warum hatte er diese Vision davon, dass diese Frau da am Ende tot ist und das vorher schon gewusst hat und ja, und warum ist sein Gedächtnis da quasi abhanden gekommen und er weiß nichts davon. Ich finde es unheimlich spannend, hat verschiedene Anklänge aus verschiedenen anderen Serien. Am Anfang auch so von der Musik, von der Stimmung her kam mir das so ein bisschen vor wie so leicht Lost, dieses Mystische, das haben die ganz gut hingekriegt. Insgesamt, ich glaube, die ging 50 Minuten, also ein bisschen länger als so eine normale amerikanische Serie, hätte man an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal so einen kleinen Schnitt ansetzen können, dann wäre es ein bisschen schneller entgangen, also vorangetrieben worden, aber insgesamt war es dann trotzdem eine Serie, wo man gespannt ist, wie es weitergeht. Also mir geht es zumindest so, weil dieses inzestuöse Dorf da, wo jeder mit jedem verwandt ist, doch das ein oder andere dunkle Geheimnis hat und er so mittendrin ist, unsere Hauptfigur, und einfach nur nicht so recht weiß, woran man ist. Wobei man sich die ganze Zeit auch fragt, warum geht er nicht einfach wirklich zur Polizei? Die Polizei kommt zwar auch irgendwann noch, und dann aber will eigentlich nur den eigentlichen Mord an der Weinkönigin nachher aufklären. Alex, du bist mit der Serie auch ganz gut warm geworden, oder?
Ich bin auch warm geworden. Das ist wohl richtig. Also eine Sache, die man da durchaus, die ich auch teile mit dir, das ist irgendwie, mich hat es auch immer an andere Serien irgendwie, also anscheinend guckt man immer zu viel, aber ich gucke eigentlich nicht zu viel, aber irgendwie an andere Serien erinnert, so zum Beispiel, wo der so aufwacht und an nichts mehr richtig sich erinnern kann. Das war doch letztens erst hier in der Serie hier Thema mit Dingens, sag schon.
Ja, ich weiß es nicht.
Wo diese Stadt abgegrenzt war und vor den Bösen.
Achso, ja, Wayward Pines, ja, ja.
Wayward Pines, das war ja ganz ähnlich, also das hat mich da ganz stark dran erinnert, aber das war dieselbe Story im Prinzip, ne? Und dann mit der Psychologin hat mich so ein bisschen an Hannibal erinnert, dass der da in Behandlung ist und mit ihr irgendwie das ausmacht, ne? Und Und warum der damals so der geht, also klar, der geht da, um sich da irgendwie zu behandeln, aber das ist ja nun nicht irgendwie der erste Zug, wenn ich da irgendwo aufwache und ich weiß, wo ich bin, dann gehe ich nicht gleich zur Psychologin. Also das ist schon alles ein bisschen, ich weiß nicht, ob die es mit Absicht gemacht haben, so ein paar Sachen abgeguckt haben oder ob sie da einfach gedacht haben, Mensch, das ist eine gute Sache. Auf jeden Fall erinnert mich da vieles an andere Sachen, was aber nicht schlimm ist. Auf jeden Fall, ja, gefällt es mir auch gut. Es ist so ein bisschen ruhiger Erzählstil. Manchmal, wie du schon gesagt hast, könnte man es mit Sicherheit auch ein bisschen, das eine oder andere ein bisschen zusammenfassen und schneller machen, aber es ist, wie es ist. Ich werde hier weiter gucken, weil es mich auch irgendwie abgeholt hat. Ich will auch wissen, was da jetzt die Lösung ist, ne? und wie es ausgeht, wie bei allen so Mystery-Serien. Und ich finde es auch wirklich schauspielerisch gut gemacht von den ganzen einzelnen Leuten. Das sind auch zum Teil, glaube ich, wirklich bekannte deutsche Schauspieler dabei. Das muss man wirklich mal zugute halten. Und ich habe bereits schon die zweite Folge gesehen. Und da geht's ja noch ganz schön zur Sache in dem Dorf. Also da werden noch Sachen aufgedeckt. Das hat man in ein paar Zeitungen wahrscheinlich nicht steuern, ne? Also
noch nicht.
Da gibt's ja so einige Sachen, die sind in Berlin vielleicht möglich, aber in so kleinen Dörfern, da, ne, das ist dann schon schwierig. Und auf jeden Fall gute Serie. Da kann man den Erik einfach nochmal dankbar sein, dass er uns sowas vorgestellt hat oder vorgeschlagen hat. Und warum haben wir erst, wie er es gefunden hat.
Ja, für mich war es jetzt nicht ganz so, weil ich fand es ein bisschen zu verwirrend und so. Aber ich habe mir schon gedacht, dass euch das gefällt, dieses Mysteriöse. Und ihr mögt ja auch eher so diese skandinavischen Sachen, die so ein bisschen ruhiger erzählt sind und so. Und das war schon. Ich fand es ja aber cool, dass in Deutschland sowas produziert wird. Ich fand diesen Stil extrem genial. Also der war wirklich, ich sag mal, wenn das jetzt keine deutschen Schauspieler gewesen wären, ja, dann hätte das durchaus auch irgendeine amerikanische Serie sein können. Es war toll gefilmt und ihr habt es ja auch schon gesagt, also hat diverse Serien oder irgendwelche Geschichten als Vorbilder, die man deutlich wieder erkennt. Ja, also wer ein bisschen wie wir jetzt, Serien-Nerds, wer da ein bisschen unterwegs ist und sich ein paar Sachen anschaut, der wird hier viele Sachen wiedererkennen. Aber wer das nicht ist und nicht so viel schaut wie wir, der wird hier eigentlich echt viel Spaß haben, weil er hier viele neue Aspekte und neue Wendungen und sowas, die er nicht vorausahnt, weil er ja schon vielleicht irgendwelche Originalserien kennt, wo das kopiert worden ist. Ja. Und es gibt ja so zwei Schauspielerinnen, die quasi so aus unserer ehemaligen Region kommen, sage ich mal, auf die ich ein bisschen achte. Und eine davon spielt nämlich da mit. Deswegen bin ich auch auf Weinberg damals gekommen. Das ist, die heißt Antje Traue. Ich spiele dort mit. Die hat zum Beispiel auch bei Pandorum mitgespielt. Und die ist mittlerweile ja, nachdem sie Pandorum, der ja in Defa Studios gedreht war, der internationale Beachtung gefunden hat, da hat sie dann ja sogar eine Hollywood-Rolle in Man of Steel gekriegt. Und ja, die spielt bei Weinberg auch mit, die Hannah Zepter spielt die.
Das ist die Ehefrau des Wirts, die gut aussehende, die aber auch so eine seltsame Rolle hat. Wie gesagt, also das ist ja das Interessante. Jeder einzelne Charakter, also die weiblichen auf alle Fälle, haben immer so eine Doppeldeutigkeit, die da irgendwie mitschwingt. Also alle haben so irgendwie eine dunkle Vergangenheit, sagen wir es mal so. Und wie gesagt, das eskaliert dann in sechs Folgen sind das bloß, die es da geben wird. Also es ist ziemlich kurz alles, kurzweilig auch. Und kann man mal schön durchgucken. Und das Schöne ist halt, es ist halt in deutsche Produktion, der man es auf den ersten Blick gar nicht so ansieht, wie du schon sagtest. Also wenn es jetzt vielleicht unbekanntere, nicht deutsche Schauspieler gewesen wären, dann wäre das halt eine internationale Produktion und das passt schon irgendwie. Und dass es da hier und da so ein paar Anlehnungen gibt, stört mich jetzt nicht, aber man hat halt das Gefühl, manche Sachen kommen einem irgendwie bekannt vor, aber das ist auch schon alles. Also daran kann man aber noch nicht absehen, in welche Richtung die Geschichte geht.
Es wäre schöner gewesen, wenn man gedacht hätte, oh, das kennst du ja aus Serie XY und dann geht es aber plötzlich irgendwie in eine andere Richtung. Aber hier wurden halt quasi das, was man gedacht hatte, ja, das kenne ich von da und da, das war halt dann teilweise genauso. Das fand ich halt ein bisschen enttäuschend. Also Tieren, ja, aber Gruppieren, ja, hätten sich lieber irgendwie ein bisschen was anderes einfallen lassen bei manchen Szenen oder so. Jo, ansonsten ist ja eine Produktion auch von TNT-Serie, die auch schon dieses Add a Friend hatten und kann man nur unterstützen, ne, wenn hier in Deutschland solche Sachen produziert werden. Passt.
Sag mal, schlauer Erik, wer steht denn eigentlich hinter dem TNT? Das habe ich mir vorhin so gefragt, wer produziert das denn?
Murdoch?
Ja, aber so? Ist das so wie
Turner, oder was? Broadcasting System.
Ah ja.
Also das ist ja im Sky-Paket mit drin und die kriegen ja wahrscheinlich Anteile von dem Sky-Paket.
Aber was ich schade finde, Folge 1 steht zumindest in der Wikipedia drin, haben nur 20.000 Leute geschaut.
Echt?
Ja, gut, das ist Pay-TV.
Ja, ich meine ja, aber das ist ja eine gut produzierte Serie. Warum macht man die nicht breiter?
Aber da auch 100.000 Leute gucken das Fußball-Bundesliga-Topspiel. Ja, und wenn da 20.000 Leute die Serie gucken, dann ist das schon eine Hausnummer.
Ja, kann ja sein. Aber trotzdem, ich fände es halt schön, wenn man sowas halt, was halt wirklich auch mal gut ist, halt einem breiteren Publikum zur Verfügung stellt. Ich glaube, Add a Friend kam ja auch noch irgendwo auf Free-TV, oder?
Zu TNT gehört ja auch, die ja dann die Zweitverwertung machen für die TV-Inhalte. Und Glitz ist ja frei empfangbar, oder?
Nee,
nicht jetzt falsch. Nee, auch Pay-TV. Okay. Ja, aber irgendjemand wird dann schon, denke ich mal, dann die Rechte dann irgendwie kaufen oder so. Dann
habe ich doch vorhin gesagt, auf Vox nächstes Jahr, im zweiten Halbjahr.
Ja, siehst du, hat doch die Annemarie gesagt.
Wo hören wir denn Annemarie zu? Das verstehe ich auch nicht.
Weiß ich nicht. Nee, also ganz toller Tipp. Also immer weiter her damit, wenn es noch mehr so Sachen gibt. Das ist wirklich eine Sache, die hat Spaß gemacht. Also zumindest, ich habe 1,5 Folgen gesehen, dann war es mir zu spät. Du hast schon 2 gesehen. Aber du, Alex, der Ton bleibt der gleiche?
Nee, es wird polnisch in der zweiten Folge.
Aha,
okay. Ohne Untertitel.
Und ohne Titel. Aber da ich ja perfekt polnisch spreche, ist für mich gar kein Problem. Nee, das ist eh nicht spannend. Also es baut nicht ab, sagen wir mal so. Nö, es wird, man erfährt eher noch ein bisschen mehr, es wird ein bisschen mehr gezeigt und ein bisschen mehr, ne? Nö.
Na gut.
Gleich bleiben, gut.
Dann werden wir berichten, sobald wir es einmal durchgeschaut haben. So, das soll's.
Mich fragst du wohl gar nicht.
Na, du hast doch nicht gesehen. Annemarie, hast denn du zu dieser Serie noch was hinzuzufügen?
Jetzt, ja, ob ihr das jetzt schmackhaft gemacht habt.
Ist doch was sagt ihr denn das Titelbild?
mir sagt erstmal, entweder habe ich euch gerade nicht zugehört oder ihr habt nicht gesagt, dass der Hauptdarsteller
Friedrich Mücke,
da habe ich nicht zugehört. Das tut mir leid.
Wir haben auch nicht gesagt, so, aber wir haben uns da, also ich habe mich da drum gedrückt.
Wir gehen davon aus, dass unsere Hörer das wissen.
Ja, okay. Dann spätestens jetzt wissen
wir. Der ja auch bei Add a Friend mitgespielt hat, ne? Da ist ja wieder die Verbindung da.
Genau, das wollte ich jetzt noch anbringen.
Super, Erik. Da hast du den Knallbonbon vorgezündet.
Genau, ja, sehr cool. Werde ich bestimmt mal, und 6 Folgen ist ja dann, und 45 Minuten immer, oder?
Nee, länger.
Länger.
Dünnchen.
Dünnchen.
Bisschen weniger, aber zwischen 45 und einer Stunde.
Ah, wir sehen, ich hoffe, das okay ist. Ja, nee, ey, guck ich echt mal rein. Das klang jetzt sehr cool. Auch hier wieder, wie bei Club der Roten Bänder, deutsche Produktion unterstützen. Klingt spannend. Ja, ich werde berichten.
Ja, ich bin ja gespannt, ob das Mystery-Element wirklich bis zum Ende anhält oder ob man dann sagt, ach nee, schön, danke, dass es jetzt vorbei ist. Also bisher finde ich, wie du schon sagtest, also ich mag die Schauspieler allesamt, auch wenn sie, wie gesagt, manchmal so ein bisschen mehr Ostdeutsch, wo du merkst, du kriegst die Herkunft her, ist egal.
Das ist trotzdem super. Das ist doch, also wie kommen sie denn da drauf? Das
ist ja
gar nicht.
Echt? Ich habe bei allen, also wenn ich nicht 5 Schauspieler am Stück gehabt hätte, wo ich gesagt hätte, die kommen aus dem Osten und die sind irgendwo, keine Ahnung, wo sind die denn? Ach. Irgendwo im Westen, an irgendeinem Weinberg jedenfalls. Und ich dann nochmal google, um zu gucken, wo die Schauspieler herkommen, dann hört man's.
Ja, aber du musst mal die Mauer in deinem Kopf mal einreißen.
Ist ja kein Problem. Das waren ja super Schauspieler. Die haben mir ja alle
Problem,
gefallen.
Ach Mensch, das obwohl sie aus Deutschland kommen.
Nee, aber schöne Serie. Bin ich gespannt.
Wisst ihr denn, wo sie es gedreht haben?
Martal.
Oh, ja.
Im Maischloss Rheinland-Pfalz, in Overath, Nordrhein-Westfalen und in Köln.
Wo wir gerade bei Randgruppen sind.
Köln oder was?
Ich habe jetzt mal einen Tipp für uns alle. Kristall, Erik, kennst du bist auch immer auf Facebook unterwegs.
Kristall, das ist eine Droge.
Nee, ja, auch das, aber so wie Chris und dann T-A-L-L, da müsst ihr euch mal angucken. Guter, neuer, frischer, junger Comedian. Und der macht auch immer schöne Witze über Randgruppen und
Oh ja, super, sowas braucht man noch.
Ja, weil der macht ja so, der sagt ja, der selber fett, sag ich mal, und der stellt sich selber, macht sich selber albern. Ja, was denn, ein Comedian darf man das doch machen? Dann sagt er, nee, egal.
Also, aber der heißt, das ist nicht Chris, der heißt Chris, Leerzeichen, Tall, T-A-L-L. Ja. Okay.
Genau.
Und nicht Crystal, also Crystal.
Nicht Crystal, das war ein lustiger Spaß am Erik.
Ja. Na gut. So, das soll es dann gewesen sein, was beim nächsten Mal dran ist. Ich habe noch nicht geguckt, ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht verraten. Aber es wird sicherlich...
Es wird sehr Netflixig.
Netflixig. Dann gucke ich mal rein. Oh Gott. Aber anyway, drei Serien diesmal, wo man mal reingucken kann. Was klassisches, horrormäßig ist, dann so ein bisschen britisch. Eine britische Komödie mit Drama-Aspekt, You, Me and the Apocalypse. Und Weinberg, eine wunderschöne Mystery, sechsteilige Miniserie von TNT-Serie produziert, die man wirklich euch nur wärmstens ans Herz legen kann, weil es einfach toll ist. So, das soll es dann auch gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 Was ist denn mit der Jessica?
Habt ihr mit der Jessica? Aquarium, Alex.
Ja.
Ich sehe nämlich gerade Bilder von deiner Wohnung.
www.fortsetzungfolgt.net
Also ein Mann kommt in die Bar, setzt sich an den Tresen und bestellt was. Und dann fällt ihm auf, dass da immer so ein kleines weißes Pferd durch den Gastraum läuft. Dann sagt er irgendwie zum Barkeeper, sag mal hier, was ist da los? Was mit dem kleinen weißen Pferd hier, was soll das? Dann sagt der Barkeeper, ja du, pass auf, geh mal in den Keller, da hinter dem einen Fass, da sitzt eine kleine Fee, da kannst du dir was wünschen, dann siehst du schon, was da los ist. Also geht der Mann in den Keller, kommt nach ein paar Minuten wieder hoch, hat eine Melone unterm Arm und ein kleines Schwein folgt ihm. Und da sagt der Barkeeper, na? Und sagt er, ja, hör mal, kann das sein, dass die mich da unten nicht versteht, die kleine Fee? Ich habe mir eigentlich 1 Million in kleinen Scheinen gewünscht. Und sagt der Barkeeper, na, denkst du, ich habe mir einen 30 cm langen Schimmel gewünscht?
Sehr gut, das war gut jetzt. Man wird 34 Tage zurückversetzt in der Geschichte. Und da ist noch alles normal. Und dann
Warte mal, Alex, du setzt gerade aus oder ist es nur bei mir?
Oh mein Gott.
Nee, bei mir auch.
Ja. Hallo? Test? 1, 2?
Hallo? Nebenbei nicht Google Translate machen.
Mach nochmal da, ab diesen hier 30 Tage zurückgeworfen.
Ja, gerne. Also wie gesagt, man wird dann 34 Tage zurückgeworfen.
Nee, sag mal nicht 34. Nee? Naja, weil das jedes Mal, wenn du das gerade sagst, ist es rausgeschmissen. Also nochmal. Hä? Naja, die Qualität wird schlecht, keine Ahnung. Sag halt.
Bei der 34.
Probier's nochmal.
30 Tage bis...